So, hello, hier ist Maria.
Und hier ist Nathalie.
Und wir sind heute in der Green Door, um über Cocktails, Bars und Menschen zu sprechen. Im Terroir und Adilettenfeed. Alle 8 Wochen. Was machen wir alles, Nathalie?
Wir freuen uns sehr. Wir haben einen Gast, ein Cocktail und ein Highball ganz am Ende. Zusammen mit unseren Freunden von Thomas Henry.
Ich freue mich sehr. Wir haben heute Arash Kasimi eingeladen. Das ist ein alter Kollege aus der Green Door, aber nicht nur das, sondern Barbetreiber, Bardesigner, ausgezeichneter Gastgeber des Jahres bei den Mixology Bar Awards. Können auch wenige Leute von sich behaupten, glaube ich.
Mhm. Und ausgezeichneter Daiquiri-Liebhaber.
Stimmt.
Ich bin gespannt, was er so zu erzählen hat.
Ja, fantastisch. Ich freue mich. Los geht's. Leute, willkommen hier in der Green Door. Wir haben uns ready gemacht. Arash Kasimi, unser erster Gast, ist da, ist angekommen. Die Rumflaschen stehen schon bereit, denn wir haben ein kleines Hauptthema heute vorbereitet und das ist der Daiquiri. Das ist Arash Lieblingsdrink. Ein Gast, ein Drink, verschiedene Variationen. Gleich geht's los. Arash, erzähl mal ein bisschen was über dich.
Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Es ist wirklich eine richtige Freude, hier in meinem mehr oder weniger zweiten Zuhause, der Green Door. Ich fühle mich geehrt. Dankeschön.
Ja, wir freuen uns sehr.
Man hört schon, ich bin nicht ganz allein, sondern ich bin hier mit Nathalie. Nathalie aus der Green Door, auch bekannt als Martini-Spezialistin.
Heute ein bisschen weniger wichtig, aber genau. Wir kümmern uns heute mal erstmal um den Daiquiri.
Sehr gut. Und Nathalie macht heute die Drinks für uns. Wir sitzen hier am Tresen. Man kann es natürlich nicht sehen, aber gleich bestimmt hören. In der guten alten Green Door, in der wir beide arbeiten. Nathalie macht die Drinks, während wir uns so ein bisschen unterhalten.
Freust du dich?
Ja.
Sehr gut.
Danke, Nathalie, für deine Dienste. Vor allem, dass du uns die Drinks heute machst.
Fantastisch. So, Arash, warum haben wir dich heute eingeladen?
Ich weiß selber nicht, um ehrlich zu sein.
Das ist die Frage. So, wir machen heute die erste Folge sozusagen vom Podcast, der sich um Cocktails dreht. Als Green Door Team sozusagen auch. Wer die Green Door nicht kennt, davon kann man ja erstmal ausgehen. Die Green Door ist eine 30 Jahre alte Bar. Wir sitzen hier in Berlin-Schöneberg. Die Green Door wurde erfreulicherweise in den letzten 2 Jahren sogar zur Bar des Jahres gekürt, auf dem Mixology Bar Awards. Genau. Ich, Maria, als Bartenderin des Jahres 25, das Green Door Bar Team als Bar Team 26. Also es ist eine ganz gute Zeit, gerade in der Green Door zu arbeiten, kann man sagen.
Ja, ist nicht schlecht, ne?
Und das haben wir uns so ein bisschen als Anlass genommen, hier so einen kleinen Getränke-Podcast zu machen. Wir machen alles zu Cocktails, wir laden einen Bartender ein oder auch keinen Bartender. Hauptsache jemand, der über seinen Lieblingsdrink reden möchte, den wir auch natürlich parallel verkosten, aber auch so ein bisschen über ein paar andere Themen. Und Arash haben wir eingeladen, weil der mit der Green Door ganz gut vertraut ist, oder? Erzähl mal.
Ja, bin ich. Ich bin 2013 bin ich hergekommen als junger Bartender und habe da hier angefangen zu arbeiten, noch unter den alten Oldschool-Bartendern hier, Bender und Co. Und Sahand und wie die alle hießen, Daniel Scher. Und habe da hier eine sehr, sehr wichtige Zeit meiner Karriere verbracht. Ich glaube, 3-4 Jahre war ich hier. Deswegen ist ein sehr, sehr besonderer Ort für mich, auch die Menschen, die hier arbeiten, auch mit Maria danach gearbeitet zu haben und vor allem auch Fritz Müller-Scherz kennengelernt zu haben, der Gründer dieser Bar und auch Andrea Kuhn.
Auf jeden Fall. Andrea ist unsere Chefin und die gute Seele des Hauses, sie wohnt direkt über der Bar. Kommt immer wieder mal rein. Mal gucken, ob sie gleich auch noch mal runterkommt.
Hat sich aber nie beschwert für Lautstärke. In der Lautstärke hat sich aber noch nie beschwert. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher.
Ich glaube, sie genießt es auch so ein bisschen. Ich glaube, das ist sehr schick, so irgendwie die Inhaberin einer Bar zu sein, die jetzt auch irgendwie so ein bisschen
Ist schon schön, dann ist oben zu sein, wenn es laut ist, heißt auch, dass es schön ist.
Ja.
Wenn es ruhig wäre, wäre es, glaube ich, dann ein bisschen komisch.
Kommt auch manchmal, ich glaube, das Einzige, was immer zum Outfit gehört, ist der rote Lippenstift.
Ja.
Glaub, alles andere ist egal, aber
das ist auch schön. Das ist so kleine Menschen brauchen Routinen. Also ja, funktionieren, glaube ich, am besten.
Andrea kommt auch um 5 Uhr morgens runter, wenn sie einen irgendwie verjagt, nachdem man irgendwie zu viel sich festgesessen hat auf der Schicht, kommt sie auch mit rotem Lippenstift. Das lässt sie sich nicht nehmen.
Der Schlafanzug ist an, der Lippenstift.
Und ich finde, als Eigentümer hast du es dann geschafft, wenn du, egal welcher Uhrzeit du in den Laden kommst, und das ist halt mit Andrea auch so, ist niemals so, oh nee, die Chefin ist da. Sondern es ist einfach so, okay, egal ob es um 5 Uhr morgens ist, hat sich ja auch mit ihr gehabt. Um 2 Uhr morgens, wenn sie da war, war sie halt da. Weil sie halt auch einem vertraut hatten und weiß, sie ist nicht runtergekommen, um dich zu kontrollieren, sondern einfach, weil sie natürlich ein sehr großer Teil der Bar ist.
Weil sie zum Teil auch einfach 2 Uhr morgens Bock auf einen Champagner hat.
Ja.
Also ich hatte es auch schon, weißt du, du machst den Laden zu, sie kommt so runter und mal so, ja, habt ihr noch Champagner da? Hat einfach Bock, so 3 Uhr morgens Champagner zu trinken. Finde ich auch, weißt du, wozu hat man eine Bar?
Es ist wirklich so.
Sie geht damit fantastisch um. Ich bin da manchmal so ehrfürchtig. Sie kommt dann runter und sagt, ich brauche einen Martini. So, darf ich setzen?
Ja, schön.
Nein, ich möchte lieber alleine sein. Und ich genieße diese Frau so wahnsinnig. Und
da muss man auch sagen, dass man echt so glücklich sein sollte, sowas noch irgendwie miterleben zu können, weil das sind halt auch irgendwo auch die Vorbilder. Aber sowas darf man halt nicht vergessen. So, ich bin auch super ernährungsbewusst und trinke auch weniger Alkohol, aber trotzdem sind das dann die Momente, wo du sagst, so, nee, ich habe jetzt irgendwie Bock auf einen Martini und es ist 2 Uhr morgens und ich kann trotzdem den Martini trinken, kann trotzdem relativ früh aufstehen und trotzdem noch meine Sachen machen und das heißt ja nicht, dass ich abstürzen muss, sondern einfach mal in dem Moment dann leben und das können wir von unseren älteren Kollegen und Vorbildern
einfach ein bisschen Genuss leben.
Genau.
Ja, einfach so ein bisschen, manchmal muss es der Martini sein. Martini ist ganz häufig gefallen, es wird langsam so ein Martini-Podcast. Ja. Das machen wir ein andermal.
Es kommt ja dann immer darauf an, was macht denn einen guten Drink aus? Der Drink muss ja gut sein. Wenn ich nur einen nehme, dann soll es doch wenigstens sich lohnen.
Vor allem in der heutigen Zeit. Sogar in der heutigen Zeit. Wenn ich einen Drink nehme, und ich gucke ja schon, wenn man auch wenn ich einen Wein trinke, dann will ich einfach nicht einen Wein trinken für irgendwie 6 Euro auf der Karte, sondern frage den Kellner dann schon, was für eine Weine er noch offen hat, um dann wirklich einen leckeren Wein zu tun. Dafür gebe ich auch gerne 9 Euro aus. Und mit Cocktails ist dasselbe. Wenn ich weiß, okay, der Barkeeper, die Bartenderin, die weiß, was sie tut, dann ergreife ich die Chance und bestelle auch einen Cocktail.
100%. Ist das auch für dich so ein Grund, in eine Bar zu gehen? Dass du sagst, okay, wenn ich in eine Bar gehe, okay, bei dir vielleicht nicht, aber für jetzt normale Menschen, die noch nicht so viele Drinks gemacht haben wie du, ich will einfach was richtig Gutes trinken von jemandem, der es richtig gut kann.
Ja, in Bars zu gehen oder in Anführungsstrichen in einer guten Bar zu gehen für einen Gast, stelle ich mir vor, was der Gast möchte, ist einfach einen guten Service, weil die Art und Weise, wie in guten Bars Service betrieben wird, ist was ganz anderes. Die Gäste werden wirklich abgeholt, weil die Bartender haben ein Ziel und das sind Drinks. Das ist jetzt keine Aussahn, keine Vorspeise, keine Hauptspeise, der Wein noch dazu, die Nachspeise, sondern es geht nur um Drinks. Und deswegen gehen die Leute, und das ist halt auf einer einen Art und Weise sehr, sehr einfach, Service zu machen, auf einer anderen Art und Weise auch super schwierig. Und, aber es konzentriert sich auf dieses Medium Drink. Und deswegen ist es irgendwie schön, in einer guten Bar zu sitzen und der Bartender hört dir zu und du sagst ihm, was du gerne trinken möchtest und am besten, du hast 3 Drinks und dann kann er darauf aufbauen. Und das ist so einer der Gründe, wo ich dann immer entweder ein schönes Gefühl habe in der Bar, neben dem sozialen Aspekt, warum man in der Bar geht. Ne? Und das ist natürlich mit Freunden Zeit zu verbringen und genau.
Ja, auch ganz wichtige Info, wir haben schon ein bisschen über dich geredet, dass du auch hier gearbeitet hast. Du warst ja dann erstmal so ein bisschen unterwegs, ne? Also du warst in München im Schumanns, da wo Nathalie auch schon gearbeitet hat. Legendärer Laden natürlich. Dann warst du in Australien unterwegs, ne? Hast viel gereist, hast irgendwie ganz viele verschiedene Orte gehabt. Und jetzt bist du aber wieder in Berlin mit deinem eigenen Konzept.
Ja. Also soll ich jetzt über die Reise erzählen ein bisschen? Greendau war meine letzte Station in Berlin und Schumanns in München war halt die erste Station, wo ich gesagt habe, okay, ich will so einen Traditionsladen, nach dem Traditionsladen, einen Traditionsladen, der mit Essen auch arbeitet. und so eine Institution und mal schauen, wie das funktioniert, wenn du so einen Laden über 40 Jahre hast und wie da die Strukturen sind, wenn du in so einem großen Scale das machst. Und das Ziel war einfach, irgendwas mit Essen zu machen, reisen zu gehen, als Koch anfangen zu arbeiten, mich da weiterzubilden, damit ich irgendwann mal in meinem Laden stehe und weiß, wie es ist, als Bartender eine 8 bis 12 Stunden Schicht zu machen und als Kellner sozusagen. Und das habe ich halt mit dieser Reise gemacht. Und als ich auch wieder zurückgekommen bin nach Australien, war ich dann auch noch mal in Barcelona ein bisschen. Und da habe ich versucht, diese Expertise zu sammeln und wiederzukommen und dann einen Laden zu machen, der jetzt den Namen Barbasta trägt.
Genau, genau. Barbasta gibt es seit dem letzten Jahr?
Ja, genau, seit März sind wir seit einem Jahr auf, im 1. März.
Genau, die Barbasta sitzt in Mitte am genau. Rosenthaler Platz. Nathalie und ich waren natürlich schon ganz häufig da und sind große Fans, weil das vereint ja zwei Dinge, die es viel zu selten eigentlich in der Kombination gibt. Und zwar geiles Essen mit Drinks. Mhm. Ne? Und du hast auch Weine, du hast irgendwie coolen Service. Aber es ist halt dieses Essen und Drinks, das gibt es leider Gottes einfach in Deutschland noch nicht so super häufig. Klar, im Schumanns auch. Ne? Mhm. Das hat natürlich auch eine starke Küche und so eine Ausrichtung. Aber so in anderen Orten, das hat auch zum Teil damit zu tun vielleicht, dass es auch super schwierig ist, wenn man keine Küche hat, überhaupt Essen anbieten zu dürfen, mhm. weil das ist auch nicht so erlaubt sozusagen in Deutschland. Ne? Das ist nicht so lässig wie in Paris, wo Leute ein bisschen Schinken hinterm Tresen aufschneiden, einfach so lässig und ein bisschen was kochen oder so. Das geht hier in Deutschland nicht so entspannt, weil in Deutschland ja nichts entspannt sein darf.
Ja.
Leider Gottes. Was so Amtssachen anbelangt. Deswegen, so ganz lässig geht's nicht, aber du hast eine richtige Küche und du hast halt einen Ort geschaffen, wo es wirklich geiles Essen gibt. Deswegen, also harte Empfehlung auch von uns, mal rumzukommen, was zu essen, was Entspanntes zu trinken.
Ich wurde halt auch influenced, natürlich durch Schumann, aber auch durch während meiner Zeit in Australien, weil jede gute Bar hat gute Küche und jedes Restaurant hat gute Drinks. So, ich war im Le Mé zum Beispiel, das ist so ein Sterneladen, der eine außerordentlich gute Cocktailkarte hat. Da hat auch ein ehemaliger World-Class-Gewinner dort die Bar geschmissen.
World-Class für Nicht-Bartender ist so eine sehr bekannte Cocktail-Competition, wo man wirklich regionale Sieger aus allen möglichen Ländern hat und die global nochmal gegeneinander antreten. Also das ist dann wirklich jemand, der global gegen alle Sieger gewonnen hat sozusagen.
In Bars ist es natürlich schön, wenn du da was zu essen bekommst, weil dann bleiben die Gäste auch länger, wenn es die Möglichkeit gibt. Und ich finde, es ändert, wenn ein Restaurant eine gute Cocktailkarte, ein gutes Cocktailprogramm hat, wie man in Australien sagt, dann ist der Vibe auch ein ganz anderer.
Absolut.
Ja, ja. Ich bin auf den Gedanken gekommen, bis Lukas, mein Restaurantleiter, mich daran erinnert hat, dass es doch sein Zitat war. Und zwar, ich habe das immer mal so gedroppt und dann meinte er so, er hat mich so angeguckt und meinte so, Digga, das habe ich vor einer Woche gesagt. So typisch Arash, so heißt, ich greife irgendwas auf und dann sage ich was. Aber er meinte, der Grund, warum es bei uns so eine Stimmung gibt, und auch die Musik lauter ist und wir verkaufen mehr Cocktails als Wein und unser Cocktailumsatz ist so groß wie, also unser Getränkeumsatz ist so groß wie unser Essensumsatz, was auch, glaube ich, selten ist in Restaurants. Und er meinte, es liegt daran, weil wir alles Barkeeper sind. So, ich habe wirklich fast alle, die im Basta arbeiten, im Service, also sehr viele, es waren ehemalige Bartender oder Bartenderinnen. Und das merkst du, das merkst du im Service. Es hat es einfach gegeben, weil ich halt irgendwie die Leute halt mitgezogen habe.
Weil sie mehr wissen über die Drinks?
Weil das ist die Art und Weise, wie du in der Bar Service machst, ist eine ganz andere, persönlicherer Service als in einem Restaurant. In einem Restaurant ist es viel stiffer, es ist viel wenn man jetzt ganz klassisch Restaurant nimmt, ja, und ganz klassisch Bar. In der Bar war es immer schon viel legerer, war es viel, da ist halt Alkohol mehr im Spiel. Es geht halt bis zu den späten Stunden. Deswegen ist die Art und Weise, wie man in der Bar mit seinen Gästen redet, auch eine andere als um 18 Uhr, 19 Uhr mit seinen Restaurantgästen.
Im klassischen Service
gesprochen. Und wir haben das einfach, wir machen einfach Bar-Service in dem Sinne, aber mit Essen. Und das bringt, deswegen ist der Service so im Wasser, wie er ist. Und auch die Atmosphäre und das dunkle Licht. Und und deswegen finde ich einfach, es macht einfach auch mehr Spaß, um ehrlich zu sein.
Ist auch ein weiterer Grund, um Bars zu gehen. Ne? Ist einfach so ein bisschen, wenn du wirklich einen spannenden Abend haben willst und setzen willst, ist es schon ein anderer Vibe als im Restaurant oder auch als in der Weinbar zum Teil. Ne? Also es ist irgendwie so, also wirklich, wenn wir jetzt so von so klassischen Cocktailbars reden, das sind die Läden, wo wir drei jetzt auch gearbeitet haben. Ne? Also warum sollte man so Top 3 Gründe, in Bars zu gehen? Was würdet ihr sagen?
Für mich auf jeden Fall der soziale Aspekt. Du hast an einem schönen Barabend andere Gespräche mit deinem Partner, mit deinen Freunden. Du hast einfach andere. Es ist ein Ort, der abseits vom, ich gehe kurz lunchen mit einem Freund oder Freundin, ich gehe Abendessen mit einer Freundin oder wir verbringen den Abend zu Hause. In der Bar, leicht zu versacken, kommen andere Gespräche. Und das ist halt die Magie. Dann kommt auf jeden Fall die Drinks, wobei ich auch hier sprechen muss, auch alkoholfreie Drinks, die auch immer mehr stark am Kommen sind und ich merke selber, ich kann teilweise am Abend wirklich alkoholfreie Biere trinken den ganzen Abend in der Bar.
Oh ja.
Und ich habe kein Problem damit, weil ich will mich einfach unterhalten. Und
man sucht ja auch den Ort, ne? Also man sucht auch den Bar-Vibe und ich finde so, Alkohol ist gar nicht so zwangsläufig, wenn man keinen Bock gerade drauf hat oder grundsätzlich nicht trinkt, ist gar nicht das, was man zwangsläufig sucht, sondern es ist halt der
das
Vibe.
Das fokussierte Genießen irgendwie so ein bisschen. Für mich ist in eine Bar gehen und einen Drink aussuchen und trinken immer noch festlich, auch wenn es der tausendste Drink ist. Und ich gehe so richtig in mich rein und überlege, was möchte ich in diesem Moment haben oder was kann mir jemand empfehlen. Und das ist etwas, das kann ich zu Hause an meiner Heimbar irgendwie nicht nachstellen. So, das finde ich so besonders in einer Bar.
Ja.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen auch gleich mal irgendwie den ersten Drink auch probieren hier, ne? Weil wir sind gerade beim Thema Daiquiri. Warum hast du das als Lieblingsdrink ausgesucht, Arash? Warum hast du den mitgebracht?
Ich wusste, dass die Frage wahrscheinlich kommen wird. Ich habe gefragt, über welchen Drink willst du reden? Ich glaube, es liegt daran, weil wenn ich in einer Bar bin und ich weiß, okay, Bartender, Bartenderin, es ist eine gute Bar, es wird gute Drinks geben. Das meiste, was ich so crave, ist ein Daiquiri.
Ja.
Ist ein Daiquiri.
Was genau da dran? Also ich bin noch nie so richtig auf die Daiquiri-Parade so ein bisschen eingestiegen.
Ja.
Was macht für dich so einen guten Daiquiri aus? Warum ist das besser als, sagen wir mal, ein Rum-Sauer oder ein Whisky-Sauer?
Es ist einfach, wenn du einen guten Rum nimmst, plus diese Einfachheit von wirklich frischer Limette, was wichtig ist. In der heutigen Zeit manchmal auch viel vorgepresstes. Also nicht vorgepresst, am selben Tag gepresst ist immer noch frisch für mich. das Einfache einfach. Und dann aber auch auf die Kleinigkeiten achten, wie wenn du es am Ende, weil man shake den so, wenn man ihn ganz doll shake, dass man das nicht in einem Feinstrain, also dass man das nicht für die Hörer, dass man das nicht ganz aussiebt, sondern so kleine Eispartikel rauskommen.
Ja, du bist pro Eispartikel.
Ja, da hast du auch so eine Haptik im Mund und diese Einfachheit, aber wenn man an einigen Sachen irgendwie denkt bei diesem Drink, dass das einfach genial wird. Und das ist ein schmaler Grat zwischen, ist das was Saures mit ein bisschen Rum zu, es ist wirklich perfekt ausbalanciert. Und das ist irgendwie das Schöne am Bartending, dass man diese Feinheit, die du haben musst, um Sachen abzuschmecken, das hat mir in der Küche auch sehr geholfen. Sehr, sehr doll geholfen. Wie ich Sachen abschmecke oder wie ich süße Säure irgendwie miteinander kombinieren kann, ist in der Barwelt einfach, also als Barkinder bist du da der absolute Profi.
Also ich gebe dir da auch recht. Ich finde auch so, ich wurde gerade noch quasi im Podcast Terror unter die Letten gefragt, was ich finde, was Drinks sind, die man nicht zu Hause machen sollte. Und ich habe gesagt, Sours. weil für mich gerade diese ganz feine Balance von süße Säure, für mich zum Teil der Unterschied, ob du 16 Milliliter oder 17 Milliliter Rich Syrup dazu gibst oder nicht, kann den Drink für mich viel zu süß machen oder genau richtig oder dann, wenn es zu wenig ist, viel zu trocken. Also ich finde, die Balance ist so hart zu treffen. Du kriegst so super viele Mediocre-Sours, aber so einen richtig, richtig guten Sour, der so on point ist, kriegst du in ganz wenigen Bars. Oder? Ja, genau, der muss halt singen. So genau, ich finde, der muss so vorne geil, aromatisch, cremig, eine leichte Süße haben und hinten musst du diese Frische haben.
Ja, genau.
Also der darf nicht sättigen, der muss, der muss hinten so, so einen kleinen Zug Säure haben, aber vorne die Süße sozusagen im Trinkerlebnis. Also der muss so die ganze Geschichte erzählen.
Ja.
Und das ist wirklich schwer zu treffen. Also I'm sorry to say, das wäre für mich kein Drink für zu Hause.
Ich bin ein bisschen nervös, jetzt den ersten Drink zu machen. Ich habe richtig, richtig Lust.
Ja, aber von dir habe ich schon viele Daiquiris. Ja? Die sind immer...
Aber Nathalie, was sagst du zum Thema Ice Chips im Daiquiri?
Ich bin Anti-Ice-Chips. Es tut mir leid, ich mag es nicht, ich verstehe es nicht, aber ich bin grundsätzlich auch ein bisschen Anti-Daiquiri, muss ich zugeben. Das ist, also es hat mit dem Drink selbst nichts zu tun. Ich glaube, ich finde es ganz spannend, warum der Daiquiri als Messlatte fast so ein bisschen für Bartender genommen wird, um zu testen, wie gut der Bartender ist, finde ich ganz spannend. Aber ich verstehe auch nicht, warum es nicht auch ein Whisky-Sour sein könnte oder ein Martini. Warum ausgerechnet dieser Drink? Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Ich bin da recht offen für.
Oder du hast auch schon vorab gefragt, quasi, warum ist der Daiquiri kein Sour, ne, sozusagen.
Ja.
Ne? Und ich glaube, für mich wäre es so, weil im Daiquiri hast du auf jeden Fall weniger Zitrussaft, den ich reingebe, weil wenn du wirklich den wie ein Sour aufbaust mit 30 Milliliter Zitrussaft und 60 Spirituose und den Zucker dazu, dann schmeckst du halt nichts mehr vom Rum. Und ich finde, das muss schon irgendwie ein Rumgetränk bleiben, wo das Destar ist. Also ich würde das auf 20 minimieren. Ne? Oder alte Rezepturen sind sogar 15. Also es muss schon eher schon kräftiger und muss klarer sein. Und ich würde den länger shaken und einfach ein bisschen mehr Wasser dazugeben, sozusagen. Ne?
Ja.
Also jetzt wird es sehr fachidiotisch.
Das ist okay.
Aber damit müssen die Leute leben.
Ja.
Genau, also das wäre so ein geiler Daiquiri für mich, oder? Und ganz wichtig, ich würde die Limetten frisch pressen. Wir nehmen der Green nur Bio-Limetten für ein Daiquiri und pressen das frisch in so einer kleinen Handpresse, weil dann kriegst du auch mehr von den Ölen rein, also dann mehr so Komplexität.
Genau.
Genau.
Sehr schön.
Ich fange hier still und leise mal an, den Drink zu machen.
Fantastisch.
Haben wir uns schon entschieden, welchen Rum wir nehmen?
Ja, genau. Also, wir können ja ganz kurz so ein bisschen die Geschichte vom Daiquiri anreißen. Daiquiri ist auf jeden Fall ein kubanischer Drink. Darauf können wir uns einigen. Es gibt so verschiedene Geschichten dazu. Aber im Grunde stammt er vom Rum Punch ab, das kann man sagen. Ein Punch war immer Spirituose, Säure, Zucker, auch Wasser, also häufig auch hochgezogen mit Wasser, häufig ein bisschen Spice. Und irgendwann wurde der Drink immer shorter und wir wissen auf jeden Fall, dass im Floridita sozusagen, die Bar in Havanna so als the cradle of the daiquiri bezeichnet wird.
Mhm.
Kuba war halt eine heiße Destination für Menschen aus aller Welt und eine Cocktail-Hauptstadt sozusagen, Havanna, für Daiquiris und das Epizentrum war Floridita. Es gab irgendwie zig verschiedene Daiquiri-Variationen. Die hatten eine eigene Limettenplantage irgendwann. Die haben unendlich viele Martini... Martini, Jesus, sind wir wieder bei
Martini. Schaust mich an, du siehst Martini.
Daiquiris. Einfach, es gab super viele Daiquiris auf der Karte. Der Hemingway Daiquiri, den wir jetzt gleich probieren werden, wurde da erfunden. Also, das war so das Epizentrum. Wir
so Zeitreise machen. Wie heißt das eine Film von Woody Allen, wo die Paris irgendwas? Wo
ja, so Midnight in Paris.
Midnight in Paris. Einmal Midnight in Kuba.
Wow.
Einmal zurück und einmal mit Hemingway. Einmal richtig ein auf den...
Das ist ja auch ohne Hemingway. Also ich glaube, ich hatte alleine auch eine ziemlich gute Zeit.
Ja, ich glaube, es war eine wilde Zeit damals.
Ja. Schön. So. Auf jeden Fall, worauf man sich einigen kann, ist, dass der ursprüngliche Daiquiri mit kubanischem Rum gemacht wurde. Ich glaube, früher war es Bacardi. Auf jeden Fall, so für die ersten der Kiwis.
Ja.
Havana Club ist natürlich auch ein super bekannter Wunsch. Ja. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mal beide und vergleichen.
Ja, bitte.
Wir haben hier mitgebracht den Ron Superiore von Bacardi.
Ich glaube, ich habe die auch niemals gegeneinander gleichzeitig probiert.
Ja, siehst du?
Das ist doch super. Aber bei Bacardi muss ich sagen, es muss schon der Superior sein mit 44,5.
Dann fange ich mal mit dem an und dann schauen wir mal weiter.
Auf jeden Fall. So, Nathalie, shake das mal für uns zusammen. Und dann haben wir den ultimativen Vergleich. Ich fände es ja fast geil, wenn du die so blind gegeneinander servierst, oder?
Ja.
Dann komm, wir machen so zwei. Du sagst uns nicht, was was
und
ist.
Ich sag euch nicht, was was ist.
Ja, genau.
Genau, und aber dann klären wir das ein für alle Mal.
Also im Kopf kann ich mir vorstellen, wie das eine das andere schmeckt, aber mal gucken, vielleicht.
Solange Nathalie hier am Werkeln ist, wir haben ja schon ein bisschen über Bars geredet und viele Leute waren vielleicht auch noch gar nicht in so einer richtig klassischen Bar so oder trauen sich auch nicht. Man hat häufig die Situation, du gehst hin, du musst klingeln. Was passiert an der Tür? Hier in der Green Door haben wir es auch häufiger, dass Leute so ein bisschen Schiss haben und einfach merken, okay, das ist ein Klingel, da schon abhauen. Oder halt Angst haben, irgendwie gejudged zu werden.
Mhm.
Also, was denkt ihr, was so diese Türsituation? Warum werden Leute reingelassen, warum nicht?
Aber ich meine, du redest jetzt nur von Bars, die jetzt eine Klingel haben.
Genau.
Ne, was jetzt, ich glaube, es auch nicht so häufiger mehr ist, oder? Also du hast jetzt die alten klassischen Bars, Victoria Bar, Green Door, Buck and Break. Aber jetzt eine neue Bar, die jetzt mit der Klingel arbeitet, ist jetzt
ab und zu mal sehe ich es noch. Ich glaube, das
neue
geht,
Bars?
Aber das Waxon arbeitet zum Beispiel auch mit so einem Türsystem. Kannst du da ein bisschen mehr reingucken, aber da wird auch an der Tür abgeholt.
Ah, okay.
Ich glaube, das geht aber auch weniger um Selektionen, sondern mehr darum, dass alle eine gute Zeit haben.
Ja.
Und wenn ich dich nicht an der Tür schon empfangen kann, sondern du dich irgendwie reinschleichst, dann kann ich dir nicht den optimalen Service bieten. Mal so ganz, ganz simpel gesagt. Ja. Oder wie
früher,
sieht das?
Früher, glaube ich, war es mal auch noch anders. Ich kenne auch noch Zeiten in der Greener, wo es noch anders war. Wo man nicht zwar nicht selektiert hat, aber trotzdem eine gewisse, mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass man einfach das kontrollieren möchte und die Gäste direkt empfangen möchte. Und auch nicht möchte, dass der Laden voll ist und dann kommen Gäste rein und stehen so mitten im Raum und der Raum ist halt nicht so groß.
Ja, das ist bei uns nämlich häufig das Problem, weil es klingeln halt viel mehr Leute als reinpassen. Und wenn man halt, wenn die einfach reinlaufen würden, dann hättest du hier so eine Sardinenbüchse und kein Mensch hätte Spaß hier in diesem Laden.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, weil die Leute fühlen sich immer sehr persönlich angegriffen zum Teil, wenn man sagt so, hey, ich habe leider keinen Platz. Das heißt aber meistens wirklich, dass man einfach keinen Platz hat. Also weil ich kenne wirklich eigentlich keine Bar, die jetzt sagt, so, wir machen krasse Gesichtskontrolle, du musst uns nicht cool genug. Also kenne ich ehrlich gesagt keine Bar, die das macht. Sondern es ist eher wirklich häufig so, okay, ich habe keinen Platz. Oder zum Teil auch, du bist zu besoffen. Zum Beispiel, was sind so Gründe?
Auch,
manchmal einfach dem Bartender vielleicht glauben, wenn er sagt, ich glaube, du hast ja heute keine gute Zeit. Ob das mit deinen 10 Freundinnen ist, die viel tanzen und Party machen wollen. Aber das ist hier gerade so ein stilles Ambiente. Da werdet ihr auch nicht happy mit.
Ja, und dieses Dogmatische an der Tür abweisen, weil du nicht passt, das gab es früher mal. Das war nur ganz, das war auch eine, also ich, eine Side-Story, auch aus der Greener, von einem Bartender, aber es war Anfang 2000er ungefähr, die Geschichte. Das war auch der Einzige, der so streng war, da wurden Leute nicht reingelassen, die braune Schuhe anhatten.
Nein.
Weil braune Schuhe trägst du nicht nach 18 Uhr.
Nein. Oh, das finde ich so wild.
Aber, in der Zeit, wo ich noch gearbeitet habe, durften wir auch keine Mütze aufhaben innen drin. Da haben wir auch den Leuten gesagt, bitte keine Mützen.
Das wäre heute unvorstellbar.
Ja, unvorstellbar. Aber ich habe noch in der Zeit gehabt, wo wir dann Leute sagen, ey, bitte die Mützen abnehmen.
Also du müsstest heute schon mal vor der Tür bleiben.
Ich müsste heute vor der Tür bleiben.
Gibt's denn heute noch irgendwo eine Outfit-Grenze, wo du sagst, nee, sorry, also wenn jemand mit Jogginghose ankommt oder ist das so ein, wenn's ein Fit ist, okay, aber wenn jemand wirklich so schlurfig ausschaut, dass du sagst, irgendwie ruiniert mir das gleich den Abend.
Also ich ziehe die Grenze so bei Faschingskostümen. Fühle ich gar nicht. Ich habe so gar keinen Bock auf so irgendwie Hexenkostüme in der Bar oder irgendwas. Ja. So fühle ich gar nicht. Also das ist halt nicht die Party.
Ja, ja, kannst du nicht mehr machen. Wir haben auch damals dann Leute auch nicht reingelassen, die ein Trikot anhatten und Unterhemd. das auch nicht. Und Flipflops. Haben wir ordentlich. Aber das kannst du ja nicht mittlerweile.
Das finde ich aber auch okay, Nein zu sagen. Ja. Das ist halt einfach nur eine Gefahr.
Wenn du so einen geilen Fit hast, eine breite Hose, eine Anzughose mit so Flipflops, das halt trage ich auch mal im Sommer. Okay. Und dann ist es fit. Kommt immer auf den Fit an.
Ja, gut, ich
Jogginghose aber auch ist auch nicht immer Jogginghose.
Ja, eben.
So, manchmal hast du auch einen geilen auch Style der Jogginghose.
In Berlin. Ja. Ne? Wie erklärst du es denn? Aber ich habe auch schon mal Gästen gesagt, dass sie ihre Schuhe bitte wieder anziehen sollen.
Achso, dass die es hier drin ausgezogen haben.
Ja, ja.
Okay.
Oh, okay, das ist wild.
Das finde ich, ein bisschen zu riskant.
Was sind denn grundsätzlich so No-Gos bei Gästen für euch? Wo ihr sagt so.
Auch das Geräusch kriegst du auch nur in der Bar. Ja. Das ist aber auch schön. Wenn das mal richtig voll ist und alle reden, dann hast du dieses Shake-Geräusch. Das ist einer der Gründe, weil heutzutage im Restaurant, vor allem bei uns, wir haben ja das Barbasta übernommen, mehr oder weniger, weil wir hatten mit Lob dort ein Pop-Up gehabt für 2 Monate. Und diese Bar oder das Restaurant ist gar nicht dafür ausgestattet, so eine Bar zu haben oder so ein Cocktailprogramm zu haben. Und worauf wollte ich hinaus? Der Shake hat sich durcheinander gebracht.
Gar nicht ausgelegt. Hattet ihr da keine Station für quasi?
Nee, es gibt keine richtige Station für. Also es gibt wirklich keine richtige Station für. Ich habe vergessen, warum ich es erzählt habe. Egal, mir fällt es gleich wieder ein.
Ja, sonst wären die Drinks nie fertig.
Ja, genau.
So, ich bin mal gespannt. So, wir wissen jetzt nicht, welcher ist. Wir haben jetzt die 2 ikonischen kubanischen Rums, wo Bacardi mittlerweile auch nicht mehr in Kuba hergestellt. Nee. Da gibt es eine ganz lange dramatische Geschichte, aber ursprünglich Kuba, heute nicht mehr. Zwischendurch war es sogar so, dass es Havana Club in den USA auch nicht gab, weil es eben kubanisch ist und es gab so ein Embargo. Und dann waren so Leute aus den USA so mega excited, einfach so Havana Club zu trinken hier in der Green Door, weil sie den hier dann mal bekommen haben. Aber das sind so 2 Dinger, das sind quasi die großen konkurrierenden Daiquiri Brands, würde ich behaupten.
Ja.
Wir probieren mal. Das so, hier auch,
beide.
Sieht ganz hervorragend aus in dieser schönen Stölzeschale, die wir hier haben. Liebe ich. Ist auch perfekt für den Drink. Was ist das nochmal? Die Kyoto Bar Schale, ne?
Genau.
Ja, ganz fantastisch.
So, wir haben exakt dieselbe Rezeptur. 12 Milliliter Zucker, 20 Milliliter frisch handgepresster Limettensaft. Nur der Rum unterscheidet sich. Und ich habe dir zuliebe alle Eisstückchen drin gelassen.
Ich glaube, ich weiß spannend. Was. Ich glaube, ich weiß, welches ist.
Was also, denkst du?
Mir schmeckt, glaube ich, der besser.
Mir auch. Ich glaube, das ist der Bacardi.
Ich glaube auch tatsächlich. Weil der andere, der hat so mehr so Karamellnoten, Vanillenoten.
Ja, genau.
Aber ich will auch, wenn ich ein Daiquiri bekomme, ich will einfach so einen richtig so straighten, Säure, clean, klar. Ich glaube, ich finde das tatsächlich.
Also bei dem Zuckergehalt, ich glaube, ich bin bei 15, aber ich mache 30 Limette.
Mhm.
Ja.
Also ihr findet den zweiten alle besser?
Ja. Der bei Maria stand.
Was war der Guest nochmal?
Bacardi.
Falsch.
Nein, wirklich?
Crazy. Wirklich?
Nee, der linke ist der Bacardi und der rechte war...
Linke von deiner Seite aus?
Genau. War der Havanna.
Crazy, hätte ich nicht gesagt. Guck mal, siehst du? Ich glaube, ich wollte es nicht anders wahrhaben.
Mega gut. Aber beide köstlich, ne?
Beide köstlich. Sehr, sehr gut.
Wirklich gut, spannend. Ah. Sehr interessant. Wir können auch hier direkt eigentlich zu unserer Lieblingsabwandlung vom...
Oh ja,
oder?
Bitte.
Komm, Mann, ich bin ganz aufgeregt. Santa Marta.
Oh ja.
Santa Marta, einfach nur Daiquiri mit einem kleinen Float. Und zwar Kirschbrand.
Ich habe aber, also meine Lieblingsvariante ist der hier. Da mache ich den schon rein, den Kirschbrand. Aber mache am Ende und versuche wirklich den zu richtig doll zu shaken mit dem doppelt gefrosteten Eis und ohne und sogar den Apfelstrain in dem Strainer ohne das Metall, wie nennt man das?
Und das Sieb?
Und das Sieb vom Strainer, damit noch mehr Eis reinkommt. Und dann mache ich so einen kleinen Float noch Portwein rein.
Wow.
Ja, das war früher mein Santa Marta. Wenn immer ein Santa Marta, weil ich gesagt habe, ich mache den Santa Marta, habe ich den immer mit noch einem Mini, wirklich nur einen Löffel noch Portwein reingemacht.
Sehr, sehr
und dann verläuft der so
sehr
schön.
Das klingt fantastisch. Haben wir einen Portwein offen?
Ich schaue gleich mal nach. Bestimmt.
Klingt ganz fantastisch.
Ja.
Oh, also, schmeckt herrlich. So also ich wünschte, man könnte so mittrinken.
Ja.
Aber es ist wirklich extrem gut.
Ja.
Das ist auch ein Drink, der stammt aus den 30er Jahren, wurde aber wieder so bekannt gemacht in Deutschland im Le Lion, ne?
Vom
Herrn Meier.
Herr Meier, Club der Caballeros.
Herr Meier für einen anderen Drink bekannt, Gin Basil Smash. Aber auch immer gut, klassische Drinks irgendwie ein bisschen bekannt zu machen.
So, ich habe hier ein Ruby Port. Wie viel hättest
ein
du
Barlöffel
gerne?
Ein Barlöffel nur.
Immer ein Klecks.
Wirklich einen Barlöffel.
Also ganz.
Und dann, wenn du so eine richtige fette Eisschicht oben hast, dann bleibt das so ein bisschen.
Ups, genau. Das war schon zu viel.
Das war zu viel, aber ist nicht schlimm.
Seid ihr so genau. Hardliner, so nur kubanischer Rum beim Daiquiri oder?
Nö.
Nee, also im Wasser machen wir den mit Butukai.
Ja, auch mega, mega Rum dafür, finde ich auch. Auch so spanischer Stil, wie man sagt. Also quasi ähnliche Richtung, ne?
Ja.
Aber er hat auch so geile Mandelnoten, geile Textur, finde ich super sexy dafür. Wir haben auch schon gesagt, so Banks 5. Jetzt werden wir so ein bisschen untraditionell hier.
Ja.
Aber Banks ist ein Blend und Veritas ist auch so ein Blend, der super, super geil in Daiquiris ist, ganz häufig zu trinken ist, aber natürlich eben nicht kubanisch ist und auch nicht kubanisch schmeckt. Und das ist so ein bisschen so bei Hardlinern, glaube ich, Streitpunkt, ob jetzt was anderes als kubanischer Rum in Daiquiri
aber
ist es?
Darf.
Ja, ist es, ne?
Ja, schon.
Ich glaube, man kann sich in der Bar viel streiten über alles.
Ja, man kann sich sehr viel streiten. Aber um den Gast jetzt, weil wir, ihr habt ja jetzt auch ein bisschen mitbekommen, wie wir ein paar Variationen hier durchmachen. Und zwar das Einfachste ist, und das hat mir, glaube ich, Daniel Scher, das war mein Barmanager hier in der Green Door, beigebracht, was also die DNA eines Cocktails, sei es ein Sour, ein Daiquiri, ein Old Fashion, das ist die DNA, das ist so das the Blueprint, wie wir Bartender arbeiten. Und dann nimmst du einfach einen Blueprint und wechselst einfach die kleinen Sachen aus. Mehr ist es nicht. So habe ich gelernt, wie man Cocktails kreiert. Und als das so immer mal Klick gemacht hat, ist es natürlich viel, viel einfacher. Und dann ist es nicht abwegig, dann in deinem Santa Marta, den es schon gibt, seit 1930 irgendwo in Kuba, zu sagen so, ja okay gut, ich mache jetzt so einen Float noch Portwein, weil Portwein passt zur Kirsche. So ist es kein Hexenwerk.
Nee.
So. Deswegen ist es einfach nur ausprobieren. Ne? So ein paar Brums, einmal Rums nebeneinander halten. Wenn du den Banks 5 zum Beispiel riechst, ist einfach, der so viel Wärme, dieser weiße Rum, der so viel Wärme hat. Und dann sagst du, okay, ich will mal den ausprobieren, wie der Daiquiri dann da schmeckt. Deswegen Cocktail machen hört sich auf einer Seite sehr schwierig an, aber auf anderer Seite, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und seinem Geschmack vertraut, seinen Geschmacksknospen, dann ist es doch nicht so schwer.
Sagst du jetzt, aber dann, weißt du so, bis mein Freund irgendwie zu Hause in Daiquiri halbwegs schmeckt, ich glaub,
dann ist man schnell erstaunt.
Ja, wir wollen ja auch, dass die Leute Drinks so zu Hause machen.
Auf jeden Fall, aber wir haben auch nachher was vorbereitet. Und zwar, wir haben den Hemingway Daiquiri. Das ist ein super geiler Drink, den machen wir jetzt. Und zwar gab es eben, wir haben über das Floridita schon geredet, es gab da super viele Daiquiri-Variationen auf der Karte. Alles Mögliche an anderen Zutaten, manche mit Wermut, manche mit Grapefruit und Maraschino. Den machen wir jetzt. War der Daiquiri Nummer 3, glaube ich, ursprünglich auf der Karte. Auch ein Daiquiri, aber eben mit ein bisschen Grapefruit und ein bisschen Maraschino. Als Frozen Daiquiri serviert wurde.
Ah, wirklich?
Also ursprünglich.
Savoy?
Nee, Floridita.
Floridita.
Genau, also der Daiquiri Nummer 3 auf der Karte. Das war der quasi als Blended, weil da wurde der Blender gerade erfunden, ist an die Bars gekommen. Und das war zum Beispiel so eine Blend-Variation. Und eine Variation eben von diesem Daiquiri Nummer 3 ist der Hemingway Daiquiri.
Ja.
Der benannt wurde natürlich nach Hemingway. Ernest Hemingway, der auf Kuba gelebt hat. Und seitdem er dort Fuß gesetzt hat, bis zu seinem Tod, unfassbar viele Daiquiris getrunken hat. So viele, dass ein eigener Daiquiri nach ihm benannt wurde. Das muss man jetzt mal schaffen.
Das muss man mal schaffen.
Epischer Trinker, epische Leber auf jeden Fall, ja. Herr Hemingway.
Dafür hat er mit seiner Leber bezahlt.
Auf jeden Fall. Muss man erstmal schaffen, ne?
Ja.
Also wir haben hier noch nach keinem Gast einen Drink benannt, aber ihr könnt es noch schaffen, wenn ihr euch anstrengt.
Einen, der ganz nah dran ist.
Ja. Ich glaube, ich weiß, ja.
Genau, Shoutout. Aber hier haben wir eben super, super geile Daiquiri-Variation, die so ein bisschen leichter ist, also so wie man ihn heute macht, mit etwas mehr Grapefruit Juice als früher, Limette, Maraschino. Wir nehmen auf jeden Fall immer den Original Maraschino aus Zadar von Marasca. Mhm. Und einfach so ein fruity, bisschen weiße Kirscharomen. Also Maraschino ist die Marasca-Kirsche aus Kroatien. Also schön Kirschlikör drin, so einen recht trockenen. Super, super geiler fruity Drink. Früher wurde er ein bisschen kräftiger gemacht, und zwar für Hemingway. Die Variation hieß auch Papa Doble und es hieß einfach Double Rum. Also er war es für fortgeschrittene Trinker. Verkaufen wir heute so nicht mehr, glaube ich. Das ist selten. Hast du schon mal einen richtigen Papa Doble verkauft? Nee. Also doppelt.
Nee. Dann müssen wir da ins Backenbreck. Und okay. Den mal so probieren.
Ja, genau, genau. Schon mal erste Barempfehlung des Tages, abseits von Barbasta, auf jeden Fall Buck and Break. Geht vorbei für die kräftige Version dieses Drinks. Ja. Und grüßt uns auf jeden Fall Vito und Gonzalo.
Aber man merkt, wir haben den gleichen Daiquiri-Geschmack mehr oder weniger, weil Santa Marta, Hemingway, alles mit Kirsche. Ich war vorhin ein bisschen verwirrt, weil im Savoy ist ja Daiquiri Number 2 ist mit Maraschino und Kirschwasser.
Ah, okay. Ja, genau. Geil. Kirschwasser kann für mich auch fast in jeden Drink.
Ey, das ist so Glutamat. Das ist so ein bisschen wie Glutamat.
Glutamat dabei ist einfach immer geil. Und hier haben wir sozusagen den Hemingway-Daiquiri.
Ich muss gleich schauen, ob ihr happy seid. Der ist jetzt ein bisschen auf der trockeneren Seite.
Oh, ich liebe es.
Aber so gehört er auch, weil was viele Leute nicht wissen, ist, Hemingway war Diabetiker. Das heißt deswegen...
Wusste ich nicht.
Jetzt müssen wir alle leiden.
Wusste ich nicht.
Ja. Und deswegen auch Papa Doble war halt kein Zucker, aber doppelt rum.
Krass.
Also genau, der wollte es wirklich wissen. So, Healthy Choices.
Ich mache nur unhealthy choices. Ich bin eine sehr, sehr liebliche Trinkerin. Das heißt, für mich könnte immer noch ein Schluck Zucker
rankommen. Man muss auch so sagen, es kommt wieder zurück auch. Dieses bisschen
so
lieblich anhauchende. Nicht so wirklich süße, aber so okay.
Ja, manchmal so einfach, es darf ein bisschen Spaß machen. Du musst nicht zeigen, wie hart du bist, bloß weil dein Drink besonders trocken oder besonders stark ist.
Aber schmeckt.
Schmeckt sehr gut. Ich weiß, was du meinst mit trocken. Aber sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut.
Sehr gut. Wir haben auch einen neuen Rum jetzt wieder mit dabei. Das ist jetzt mit dem Veritas. Hm. Was sagt ihr dazu?
Veritas.
Super gut. Genau, also du schmeckst auf jeden Fall jetzt. Funk, ne?
Genau.
Also
nicht Nosing-Glas.
Na klar.
Wir sind nicht mehr in Kuba, sondern wir sind jetzt auf Barbados und Veritas ist ein Blend mit ein bisschen Jamaican Rum.
Sehr gut.
Jamaican halt bekannt für super, super Easterreiche, also super aromstarke, kräftige Rums.
Auch tolle Daiquiris. Tolle
auch super geil, aber halt nicht ganz klassisch, ja, je nachdem, wie puristisch man sein darf.
Seid wild.
Tropische Früchte, bisschen trocken. Ja,
ist halt sehr gut.
Nicht langweilig.
Ja. Oder Agricol auch.
Ja, verwegene Daiquiris.
Genau, für den verwegenen Daiquiri, wer sich dafür entscheiden müsste.
Ja, super.
So, aber zum Hemingway Daiquiri haben wir natürlich auch was vorbereitet für die Hörer, und zwar einen Highball, weil wir wollen auch, dass Leute zu Hause mixen, und wenn du keinen Bock hast, frische Grapefruit zu pressen zu Hause und dir einen Shaker zu kaufen und so weiter, es gibt immer eine super gute Highball-Variante, die man daraus bauen kann,
die
oder?
Ist wirklich gut. Ich glaube, das wird mir wahnsinnig viel Spaß machen.
Also wir haben hier irgendwie uns was überlegt, und zwar wir wollen in jeder Folge eigentlich so ein bisschen was easygoing, was Leute zu Hause einfach trinken können, no fuss. Also es muss, finde ich, ein Highball sein, weil du brauchst einfach nur ein Glas und einen Löffel und ein bisschen Eis. Und gut wäre es, wenn ihr so einen kleinen Messbecher habt. Das ist vom Vorteil, sonst ist es ein bisschen schwer zu treffen. Aber
Messbecher oder Shotgläser könnt ihr auch machen im Notfall.
Ja, irgendwie so.
Also irgendwas, was ihr messen könnt.
Genau, irgendwas oder Feinwaage, wer aus irgendwelchen Gründen zu Hause Kaffee wiegt oder so. Ja, geht
Kaffee
auch.
Wiegt.
Aber auf jeden Fall haben wir da einen super easy Drink, den wir machen können, das Hemingway-Abwandlung. Also wir haben uns überlegt, 40 Milliliter Butukai Planas Rum, also auch einen weißen Rum, der in diese spanische Richtung geht, also einfach so geile Mandeltöne, Körper, ein bisschen Kirschnoten, geil creamy, ein bisschen weiße Schokolade für mich.
Toller Rum.
Dann 20 Milliliter Limette dazu, 10 Milliliter Maraschino. Ihr könnt Luxardo nehmen, falls ihr es habt. Am liebsten haben wir den Marasca aus Zara tatsächlich. Ein bisschen schwer ranzubekommen, aber saugeil.
Ist jetzt auch in Deutschland verfügbar.
Sehr gut, fantastisch. Und Thomas Henry Grapefruit. Weil einfach mal frische Grapefruit nervt, habe ich keinen Bock zu Hause zu pressen.
Ja, vor allem weißt du warum? Weil die auch so groß sind. Du hast keine richtige Presse. Also du hast
mal
so eine Zitrusfeste, aber da kannst du...
Immer eine Riesensauerei.
Achtmal pressen für ein Stück Obst.
Ja, ja, ist echt so, ne? Mega nervig. Deswegen, ich finde das als Highball einfach nur Thomas Henry Grapefruit finde ich eh fantastisch. Hat auch von Haus aus schon ein bisschen Salz in der Soda. Also dann hast du auch so ein bisschen so eine geile Salinität, einen geilen Körper. Und das ist halt so die super easy Highball-Variante davon. Also so ein Daiquiri ohne Shaker als Highball finde ich das mega geil, oder? Ja. Arash, was sagst du?
Ich habe gerade probiert. Sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut.
Mega easy.
Ja.
Super geiler Drink. Wir haben uns auch überlegt, wir schenken den Drink auch aus, aber halt nur off-menu. Also wenn ihr jetzt zwischen dieser und der nächsten Podcast-Folge in die Greenau kommt oder in die Barbasta und einfach einen Hemingway Highball bestellt, bekommt ihr den Drink und zwar zu sehr entspannten 9 Euro. Also
das
einfach
ist
nur...
erschwinglich.
Also einfach nur, das ist jetzt so super chillig für die Hörer. Einfach nur, if you know, you know. Off-Menu, wir schreiben es nicht aufs Menü, aber es ist einfach nur für euch.
Schäfer, ihr geht mit euren Freunden in die Green Door oder in die Barbasta und sagt so, ich hätte gerne einen Hemingway Highball. Und dann gucken euch da eure Freunde an und sagen, hä, der steht doch gar nicht auf der Karte. Sag ich so, vertraut mir. Und dann kommt er so und du bezahlst am allerwenigsten.
Ja, genau, genau eben. Entspannte 9 Euro. Gecrackt. Wir wollen auch, dass Trinken bezahlbar bleibt, auch wenn es nicht immer so möglich ist, weil Warenkosten, Personalkosten, bla bla bla, aber das ganze, die ganze Leier, wissen wir alle als Gastronom. Aber wir wollen auch immer, dass es auch so besondere Drinks, besondere Tage gibt, wo es einfach super easy ist, auch mal eine Bar auszuprobieren. Wenn ihr noch nie in einer Bar wart, und irgendwie auch mal schauen wollte, okay, ist das was für mich? Ich will ein bisschen ausgehen. Ich habe vielleicht die Kohle auch nicht. In der Green Door haben wir auch jeden letzten Montag im Monat machen wir den Social Club. Green Door Social Club. Da haben wir eine Special-Karte mit Drinks für 9 Euro. Wirklich nur am letzten Montag im Monat. Und wir packen einfach mal dieses Mal auch vielleicht ein paar Daiquiri-Variationen drauf, oder? Damit man so ein bisschen mittrinken kann.
Ich glaube, das wäre gut. So ein bisschen... Daiquiris kennenlernen mit niedriger Einstiegshürde.
Voll.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so, es ist wirklich so toll, was ihr da macht mit dem Social Monday, wo man einfach günstigere Drinks kriegt. Das ist einfach ein schönes Zeichen. Und das macht irgendwie keiner. Und das ist, finde ich, das ist ein sehr, sehr wichtiges Ding. Und ich hoffe, ihr macht das sehr, sehr lange noch weiter. Und das wird sich, es hat sich schon wahrscheinlich, hat sich auch schon etabliert. Aber es ist ein sehr gutes Zeichen.
Ja, eben, also ich will auch einfach, dass Leute in Bars gehen. So.
Ja,
ich will,
deswegen machen wir das jetzt ja auch.
Weißt du so, weil ich weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin und du bist ausgegangen, ich habe halt studiert, ich hatte zwei Nebenjobs, um mein Studium zu finanzieren und du bist halt ausgegangen und irgendwie das Bier im Club hat 3 Euro gekostet und weißt du so, und irgendwie ein Highball irgendwo 7 Euro dann in der Kneipe. Ne? Und die Zeiten sind lange vorbei, das hat jetzt auch nicht damit zu tun, dass die Gastronomen so raffgierig geworden sind, sondern einfach nur, weil alles unfassbar teuer ist. Also die Löhne sind mehrmals hochgegangen, Zitronenpreis hat sich irgendwie verdreifacht seitdem, ja und so weiter. Also es ist wirklich so alles unfassbar teuer geworden. Deswegen, Gastronomien haben keinen Bock, euch auszunehmen, sondern es ist einfach wirklich... gerade für Bars mega teuer geworden, weil zum Beispiel auch diese Mehrwertsteuersenkung auf 10% gilt halt nicht für Getränke. Also für eine Bar gilt es halt nicht. Aber wir wollen trotzdem halt, dass Leute Bars ausprobieren können. Deswegen halt einfach Drinks für 9 Euro, super entspannt. Einmal im Monat zumindest, dass man wirklich einfach mal vorbeikommen kann mit seinen Freunden und ein bisschen niederschwellig trinken kann.
Na, wie groß muss denn der Deko-Anteil an das Cocktail sein, damit es als Essen gilt? Dass ihr das als 7%,
das ist eine spannende Frage.
Dass ihr das als 7% deklarieren könnt.
Boah, kann man
so
das
eine
auch
ganze
als
Ananas auf, dem auf der Pina Colada.
Dann brauchen wir ein stabiles Glas auch dafür.
Also, ich finde so, die Ananas ist das Glas. Weißt du, du machst so ein kleines Loch rein und das, könnte, oder?
Ich würde gerne wissen,
wie
was...
Wie viel Obst und Gemüse kann man tatsächlich aushöhlen? Also, und sind da keine Grenzen gesetzt? Nee.
Ich glaube, hier ist direkt ein neues Barkonzept geboren, auf jeden Fall.
Ja, alles für 9 € am letzten Montag im Monat.
Mega geil. So, wir hatten schon viele gute Daiquiris. Ich würde ganz gerne mal einen kleinen kontroversen Daiquiri machen. Mhm. Was haltet ihr von Frozen Strawberry?
Gar nicht kontrovers. Gar nicht kontrovers. Ich liebe Frozen Drinks schon immer. Du hast auch Frozen Drinks schon immer geliebt.
Wir haben
so
auch
in der Greenhouse haben wir schon immer
gemacht.
Was?
Damals, als du die kleine Residency bei uns hattest,
auch
hattest du
Drinks.
Auch einen Frozen Drink auf der Karte. Auch
es nimmt auch gar nicht. Es war früher trashy, natürlich, aber mittlerweile, es macht einfach nur Spaß.
Also man muss eigentlich nur geil machen, oder?
Ja, man muss es geil machen. Man kann es aber gut auch zu Hause machen. Also wenn ich Gäste zu Hause habe, ich habe meinen Mixer zu Hause, also so ein Standard Mixer. Oder nee, sogar als ich den nicht hatte, hatte ich nur einen Stabmixer gehabt. Damit kannst du auch, wenn du Crush-Eis hast und dann einfach einen guten Stabmixer
Kannst du auch... Wenn du so ganz ernst meinst, lange du drauf hältst.
Ja, lange, dann wird es auch, nice auch so ein Frozen irgendwas, egal was für einen Drink du machst. Und das macht einfach Spaß. Und das ist halt einfach, und es vergibt dir auch sehr viel.
Ja.
Weil du halt nicht so fein sein musst. Packst du einfach alles rein und dann macht es einfach Spaß.
Ich glaube, wir hatten auch so einen großen Trend während Corona, während dem Lockdown, dass so Slushy oder Frozen Drinks auch ganz groß geworden sind.
Ja, da musst du eine Slushy-Maschine haben und so weiter und so fort. Aber zu Hause einfach einen großen Messbecher nehmen, einen Stabmixer, reicht sogar aus und das war's.
Sollen wir auf den Blender mal anschmeißen?
Bitte.
Ich habe einfach mal so ganz klassisch tatsächlich Erdbeeren, so gefrorene, geholt.
Ja.
Wir haben hier ein bisschen Erdbeerlikörchen.
Boah, ich kann mich an einen erinnern, den ersten, glaube ich, Erdbeer-Cocktail aus dem Mixer hatte ich damals in der Lützow-Bar. Wer erinnert sich noch an die Lützow-Bar? Da hatte ich einen, ich glaube, der hieß Pink Elephant. Und das Pink Elephant ist, haltet euch fest, das ist, glaube ich, auch ein Rum, der Kiri, wenn ich mich nicht irre, mit Erdbeeren und Baileys.
Das hört sich brutal an.
Ja.
Aber klingt auch lecker.
Ja, ist so. Es ist wirklich lecker. Es war wirklich lecker.
Also wirklich, ich finde auch so, so wahrscheinlich so ein Thema, das so bei Bartendern und Barbesuchern manchmal so ein schwieriges ist, so Bartender sind immer so, ja, ich habe das jetzt dreimal destilliert und ich habe jetzt noch 5 dies und das und das und das ist drin und so. Und Leute wollen manchmal auch einfach nur irgendwas Leckeres.
Ja.
Also so, ich finde so, du brauchst so mindestens einen Drink, der so einfach so ein No-Brainer, irgendwie so ein Guilty Pleasure, irgendwas Unkompliziertes, irgendwie so ein bisschen, oder?
Man muss einfach nur auf die Qualität mehr oder weniger achten und die Verhältnisse. Und dann hast du es und ein paar Tricks und dann, das war's dann. Also mehr brauchst du auch nicht, manchmal für einen guten Drink. Ein guter Drink heißt nicht immer zur Perfektion, das perfekt abgeschmeckt. Das können wir auch, natürlich, weil du gehst in eine gute Bar und die Bar und das Barpersonal kann das. Aber ab und zu ist es einfach nur zu Hause ein paar Sachen reinschmeißen und dann einfach Spaß haben. Und
auf jeden Fall. Ich finde auch so für mich, Frozen Strawberry, wir wingen das auch hier komplett. Also ich würde sagen, so eine Handvoll Erdbeeren.
Magst du uns einen Rum aussuchen?
Ja.
Also
welchen Rum hatten wir nicht gehabt?
Wir hatten, glaube ich, alle, die wir mal durchprobiert haben. Wir können auch blenden, wenn du magst. Machen wir kleine Cuvée.
Guck mal, weil die, glaube ich, auch einen großen... Battle haben. Nee, ich mache jetzt
kein Problem. Das ist einfach so, Beef erfunden. So Rage-Bait. Okay. Alright.
Im Thumbnail machen wir dann so, oh man, Havana gegen Bacardi. Weiß nicht. Wollen wir einfach, es ist so schwierig zwischen Havana und Bacardi zu entscheiden, deswegen würde ich sagen, wir nehmen Portugal.
Ja, komm.
Oder?
Nehmen wir den, schmeckt immer, finde ich.
Genau.
Handvoll Erdbeeren, ich würde sagen so 40 Milliliter. Weil es muss ja noch Erdbeerlikörchen rein. Normalerweise macht man immer Sirup oder so.
Ja,
aber du brauchst schon so ein bisschen.
Ja, brauchst du.
Auch wichtig bei Frozen Drinks, du brauchst immer ein bisschen mehr Zucker.
Ja.
Weil Fun Fact, oder not so Fun Fact, ich bin immer so, ich bin ein harter Nerd. Was ich unter Fun verstehe, ist immer so ein bisschen anders als normale Menschen.
Man gewöhnt sich dran.
Ja. Maria, ich kenne dich mittlerweile seit 10 Jahren.
So, Maria, wie viel von unserem Erdbeerlikörchen würdest du dann gerne dabei haben?
Ich glaube, in dem Fall sogar so 20?
Ja, würde ich auch sagen, 2.
Mach mal 20.
Ja.
Bei ihr braucht bei Frozen Drinks immer viel mehr Zucker,
ja,
weil die Wahrnehmung von Süße,
ja,
abnimmt, umso kälter was ist. Also wenn irgendwas richtig kalt ist, und Frozen Drinks sind richtig kalt, das ist ja quasi geblendetes Eis, dann empfindet ihr so, als wäre es halt überhaupt nicht süß, obwohl es eigentlich denselben Zucker hat, wie, ja, jetzt ein normaler Daiquiri, ja, der ohne Eis serviert wird.
So, jetzt fehlt uns noch die Säure. Arbeiten wir mit Limetten?
Ja. Oder?
Ja.
Ohne Limette.
Ich würde auch sagen, so 20 Limette. Wahrscheinlich trotzdem auch noch einen Schuss Zuckersirup.
Ja.
Habe ich schon reingetan. Reichen dir 5 Milliliter oder hättest du gerne mehr?
Oh, ein bisschen mal, mehr. Ein
bisschen, ja, mehr. Ich glaube, du brauchst sogar ein bisschen mehr tatsächlich. Ja, ja, genau.
Aber als Gastgeber wirst du natürlich, also Drinks zu Hause machen zu können, finde ich, das ist so ein Nummer 1 Gastgeber-Ding. So, das,
ich finde es so geil.
Das ist schon ein Ding, was du so raushauen kannst.
Es ist voll. So schick.
Du kannst die Leute zum Essen einladen, ist alles auch richtig cool und das Essen ist lecker. Aber wenn du dann noch einen Drink am Anfang oder am Ende raushauen kannst, ist schon der Pro-Tipp. Das ist so, ja, es macht, machen auch nicht super viele.
Drinks machen. Es ist so easy, aber.
Also ja, ich weiß, es ist genau, es ist einfach.
Es ist super, es gibt Möglichkeiten. Man kann es sich auch super schwer machen.
Ja.
Aber immer wenn ich ein kleines Dinner hoste mit vielen Leuten, ich leihe sie mir immer von der Green, da habe ich so Mini-Martini-Gläser.
Ja.
Dann kann man im Froster ganz gut einen Martini, ja, vorbereiten.
Ja, genau.
So eine kleine Hilda dazu, ja, genau, vielleicht. Und, ja, das ist so ein eleganter Start, finde ich, irgendwie zu so einem Abend.
Ich finde es auch so geil. Ich habe immer so im Kopf, weißt du, so alte so Martini-Wegen, die Leute so in den 50er Jahren zu Hause hatten, wo man so zu Hause entertained hat, wie es immer, ne? Also dann kamen Leute vorbei, irgendwie gut gekleidet und du hast deinen Martini-Wagen rausgeschoben und hattest alles irgendwie, um Martinis zu rühren darauf.
That's my dream.
Und ich finde es halt so geil, weil es einfach nochmal so ein anderes Level, so Gastgebertum verlieren Leute vielleicht auch heutzutage zu sehr. Ehrlich gesagt, für mich war es so der Gateway in die Hospitality, weil bevor ich Bartenderin war, habe ich halt super viel zu Hause gehostet. Und zwar so obsessive, dass ich zum Teil irgendwie Dinner für 20 Personen mit meinen Mitbewohnerinnen gekocht habe, so mit 5 Gängen, und dazu so Cocktailgänge entworfen habe. Und wir hatten so viel Freude daran, einfach nur wirklich so Gastgeber zu sein, Leute zusammenzubringen, irgendwie eine geile Zeit zu haben. Und ich glaube, das wäre schon geil, wenn man das so ein bisschen zurückbringt, weil es Leute auch gar nicht mehr, absolut, gewohnt sind.
Community ist alles und man muss,
also wir haben,
man
wir haben
muss
so
geben,
mit, also
um zu ernten.
Ja, ich hab so angefangen, irgendwie zu Hause. Also ich habe im Rest, als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich nochmal in der Patisserie nochmal gearbeitet. Und dann in demselben Restaurant hat man mich dann gefragt, ob ich dann der Restaurantleiter werde. Und dann bin ich mehr in Richtung Wein gegangen. Und dann habe ich mich dann irgendwann entschieden, okay, jetzt muss ich jetzt aufhören und dann jetzt mein eigenes Ding machen. Und dann habe ich ja, es ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber da habe ich halt Lob angefangen und das erstmal nur mit Marketing. Also ich habe nur mit einer Instagram-Seite angefangen und dort Content zu produzieren von Drinks, von Drinks und Essen. Und genau, und dann haben die ersten Lob, also nachdem ich eine Followerschaft bekommen habe, habe ich dann die ersten Lob-Pop-Ups gemacht bei mir zu Hause.
Da war ich auch da.
Da warst du auch da. Da warst du auch da. Wo warst du eigentlich? Spaß.
Oh mein.
Nee, und da habe ich halt irgendwie für 2 Monate war mein Wohnzimmer ein Restaurant. Und mein Kühlschrank war kein normaler Kühlschrank mehr. Und wir haben die Sofa rausgepackt, haben eine lange Tafel hingestellt und hatten dann über den Sommer halt 2 Monate, zweimal die Woche 13 bis 15 Leute bei mir zu essen. Und da gab es halt auch Cocktailbegleitung und Weine und Essen. Und das über 2 Monate.
Ich glaube, das lieben ja auch die. Also ich finde es so interessant, weil eigentlich Leute lieben es, bei Leuten zu sein, die gerne Gastgeber sind. Aber zugleich verlernen sie selber Gastgeber zu sein, habe ich immer so das Gefühl. Weißt du, was ich meine?
Ja,
weil jeder findet es eigentlich geil, irgendwo zu sein.
Ja.
Ich habe das so als Kind schon erfahren, weil meine Oma konnte so mega krass kochen. Und alle Kinder, immer wenn meine Oma zu Besuch war, wollten alle immer bei mir zu Hause,
ja,
abhängen, weil es das geilste Essen gab. Ne?
Ja.
Und alle wussten sofort so, hey, mega geil und hatten mega Bock drauf. Aber das ist dann auch so eine andere Kultur. Ne?
Ja,
also,
genau.
Absolut.
Aber so eine Kultur, die wenige Leute sich aneignen. Irgendwie, ne? Und das finde ich so mega schade. Ich glaube, es müsste so zurückkommen.
In vielen Kulturen ist Gastgebertum und irgendwie Nächstenliebe ja so krass verankert auch, dass ein Besuch ja immer mit Essen verknüpft ist.
Hm.
Es geht nicht darum, ob du Hunger hast, aber du bist in meinem Haus.
Ja.
Also, und du gehst hier nicht hungrig raus.
Ich habe es gerade jetzt gemerkt, ich war jetzt gestern noch in Hannover, in meiner Heimatstadt, und Meine Schwester ist 40 geworden. Alles Gute zum Geburtstag nochmal, Nina. und da waren wir dann am nächsten Tag halt frühstücken bei meiner Mama. Und meine Mama hat keinen Platz gehabt am Tisch, weil sie die ganze Zeit nur gehostet hat. Und dann ist, keine Ahnung, ist mir, da gucke ich meine Frau an und gucke mich einfach so, ich glaube, du hast einen Gastgeber, deine Art Gastgeber zu sein von deiner Mutter, weil sie halt die ganze Zeit nur rumgesprungen ist und guckt hat, wer hat genug Essen. Und ist also hier eine kulturelle Sache, aber ich glaube, wenn Leute merken, wie schön das ist, Leute, deswegen sind wir auch in diesem Beruf, wie schön ist es, Menschen einen schönen Abend zu bereiten, dann würden das viel mehr Leute machen.
Absolut.
Auf jeden Fall. Und auch einfach mal zu Hause Freunde einladen, Leute einladen.
Ja. Kann man klein anfangen auch. Man muss ja nicht 13 Leute einladen. Man kann auch mal ein
aber so ein paar.
Also, genau.
Endlich mal was Großes kochen. Also das fing bei mir an, als ich einfach nur eine Lammkeule mal machen wollte. Und die macht man nicht halt nur für sich oder für sich und seinen Partner, sondern braucht man ein paar mehr Leute zu.
Ja.
Einfach die Gelegenheit nutzen, um irgendwie was Cooles zu kochen.
Ja, ja, voll. Ja, stimmt. Ja, ja, voll.
Ja, auf jeden Fall. Mega gut. Also mehr Gastgeberkultur. So, ja, wir sind bei Hemingway Daiquiri. Zweiter Anlauf, denn beim ersten haben wir ein bisschen den Blender geschreddert.
Ich habe den Blender geschreddert. Ich nehme das aber ganz deutlich auf mich. Es könnten auch noch etwas so Mikroplastik da drin sein, aber hilft auch nur der Textur. Ja. Das haben wir super fresh. Erstaunlich.
I don't hate it.
Also das ist das größte Kompliment, das ich von Maria jemals bekommen habe.
Auch so ein typischer Maria-Satz auch. I don't hate it. Ja, ich glaube, wir haben so viel über Zucker gesprochen, dass er ein bisschen zu süß geworden ist.
Ich finde, die dürfen
süß sein. Ja,
so wollen die Leute.
Auch, ne?
Ich glaube, genau so muss es sein.
Wir haben auch so viele trockene Drinks jetzt probiert.
Ja.
Das ist so, aber der ist super lecker.
Aber es ist lecker. Also es ist schon, also ich sag mal so, und das ist halt das Ding. Ich wollte den Drink unbedingt machen, weil das ist ein Drink, den wirst du in den allermeisten Bars nicht so bekommen, die wir kennen. Und einer der Gründe ist, für mich ist das so ein Drink, das ist so, ich hau mir das zu Hause zusammen und dann ist es auch ganz geil und eine super gute Idee, weil du machst einen Blender voll und dann hast du direkt für all deine Freunde und es geht schnell und so. Super geil. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so elevated drinking, ne? Also, weil wenn wir in der Green Dawn Erdbeerdrink machen, dann ist es, wenn gerade die Saison für Erdbeeren ist, wenn die gerade peakreif sind, wenn die super geil sind, wir machen Kordial draus, wir verarbeiten die frisch. Und das ist halt der Stil, wie wir Getränke machen. Ich hatte auch schon tatsächlich schon mal ein Interview gegeben, wo ich meinte so, hey, wir machen halt keine Frozen Daiquiris im Winter, weil keine Erdbeersaison ist und Erdbeeren schmecken halt eigentlich am geilsten, wenn Saison ist, ne? Und wenn du halt die frisch bekommst. Und dann haben Leute das so drunter gepostet, so, hast du schon mal was von Frozen Erdbeeren gehört? Und get your shit together. So.
Get your shit together, Maria.
Ich fand's super witzig, weil erstens, danke, ich wusste davor nicht, dass es gefrorene Erdbeeren gibt. Zweitens, es ist tatsächlich so, ich finde, es ist ein Drink, der super geil zu Hause ist, aber das ist für mich so nicht das Level an Drink, das ich in der Cocktailbar bestellen würde oder servieren möchte.
Ja,
also es ist so ein bisschen wie so meine Pizza zu Hause, wenn ich so eine Pizza mache mit so einem Fertig-Pizzateig und knall so ein bisschen so Tomatensauce aus der Dose drauf und mach so ein bisschen so House-Style mein Zeugs drauf, dann schmeckt es schon. Aber halt, es schmeckt nicht nach Restaurant.
Ich glaube, was meinst
du? Weißt du, was
ich
meine?
Ich glaube aber, der hat trotzdem seine ganz eigene Daseinsberechtigung.
100%.
Weil so kalt wie der ist und so fruchtig und süß. Ich glaube, das ist wie so eine Freibad-Pommes. So am richtigen Ort hat seinen Time to Shine. Ja,
aber die Freibad-Pommes hat auch seine Time to Shine, nur im Sommer. Im Freibad.
Genau, das würde ich da sagen. Irgendwo ist der Ort für diesen Frozen Strawberry Daiquiri, wo der so gut
ist. Ja, das ist im Sommer auf der Terrasse der Green Door oder auf der Terrasse von der Baba. Wasser.
Ja, und so, nicht vielleicht im Januar.
Ja, genau. Deswegen bin ich so, also ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten Bars, wo ihr jetzt hingeht, wenn ihr sagt, so, oh, ich liebe Frozen Daiquiri, ihr werdet wahrscheinlich in den allermeisten Berliner Bars, die ich kenne, keinen bekommen. So, und das ist auch der Grund, weil die vielleicht ihr eigenes Ding machen.
Ich gebe dem Frozen Daiquiri mal dem Team hier. Der ist so lecker.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch der gerade am schnellsten weggeht.
Ja,
also wenig Schüttwiderstand auch wieder.
Ja,
okay.
Ja,
eben. Aber ich glaube, das ist so das Ding. Ne? Manchmal hast du ja auch so Guilty Pleasure Drink. Ist auch cool. Und manchmal machen wir auch solche Drinks. Wir machen auch so einen frozen Wassermelonen-Drink jeden Sommer, der auch in diese Kerbe schlägt, sage ich mal.
Wir hatten letzten Sommer gehabt den Solero-Drink. Also das Eis Solero. Ja. Und da haben wir so, wir haben so eine Soft-Eismaschine. Und da haben wir Slushy-Maschine noch gehabt. Und da haben wir so das Glas genommen, so quer gehalten. Und da gab es so ein Maracuja-Vanille, hast du nicht gesehen, Slushy. Und dann auf derselben Ebene nochmal das Soft-Eis drauf gemacht. Da hast du so einen Querschnitt
so
gehabt.
So Miami Vice.
Ja, genau. Ja. Und das ist auch richtig abgegangen.
Ich glaube, viele Bartender rümpfen so ein bisschen über Sahne-Cocktails und so weiter, die Nase. Aber so zwischendurch, wenn mal so eine Bestellung reinkommt und ich mache so einen Golden Cadillac und ich schmecke den ab und dann denkst du so, ach ja,
eigentlich.
Aber hier, Shoutout nach München zur Gabani Bar, Tipsy Grasshopper. Den noch gegessen mit so diesem Lava-Cake-Dessert, was sie noch haben.
Oh, geil.
Auch ein sensationeller White Russian, den sie da machen. Ja,
also wirklich, da die Gabani Bar auch absolut einer meiner Favorite Bars in ganz Deutschland.
Mega geil. Ich finde auch so, es ist so wichtig, Drinks müssen halt Spaß machen auch. Also es darf nicht alles immer so super ernst sein. Und ich glaube, so manchmal, gerade für Leute, die noch nicht so bewandert sind im Thema Bars und die gehen irgendwo hin, denken sich so, oh, was ist ein Martinez, was ist das? Und verstehen die Karte halt überhaupt nicht. Ich finde es einfach cool, wenn du immer auf jeder Barkarte ein paar Drinks hast, die einfach nur super easy sind und Spaß machen. Und einfach irgendwie, unser Kollege Dominik nennt sie auch immer Spaßmacher. In jedem Teammeeting, ja, das ist jetzt so ein Spaßmacher. Aber ja, genau sowas, genau so ist es auch gemeint. Du brauchst immer ein paar Drinks, die super easy sind, entspannt sind, vielleicht auch Drinks, die man zu Hause gut machen kann. Und ich finde, das gehört auf jeden Fall zu einer guten Bar dazu. Man darf sich dafür nicht zu schade sein, in Anführungszeichen, weil irgendwann, wenn man zu lange Bartender ist, ist man so selbstreferenziell. Und das sind, glaube ich, ganz viele Bars und Bartender, dass man irgendwie ständig nur, es muss alles nur irgendwie ganz cutting edge und super hart und alkoholisch oder super crazy.
Komplett klar und super stark.
Aber ja, genau. Und nur mit Zutaten, die man noch nie gehört hat.
Alles
und
alles selbst muss gepflückt.
Ja, genau. Ne? Also es muss halt nicht immer das sein, finde ich. Also deswegen, wir sind große Freunde.
Aber es ist so, ein normaler Verlauf eines jungen Bartenders oder eines jungen Kochs, dass man immer mal ein bisschen so denkt in diese Richtung, weil irgendwann wird es dir langweilig. Und das ist so meine Theorie von, dass dann ein Bartender oder Bartenderin oder jemand in der Küche diesen Blick verliert, wie man als Gast alles empfindet. Und ich glaube, ich zähle das immer als meine Superpower. Ich sehe mich immer noch als Gast. So wie ich als Gast bin. Und wenn man diese Perspektive nicht verliert, dann machst du wirklich coolen Scheiß. Ja. Und leckere Sachen, die wirklich ankommen, die Leute wirklich mögen. Sei es Service, Essen oder Trinken. Wenn du dich selber als Gast immer noch wahrnehmen kannst und wie du bist, dann langweilen dich auch nicht die einfachen Sachen. Und du musst nicht in diese Richtung gehen von, oh, ich muss genau diesen einen Rum und diesen einen Zucker und muss noch 3 Stunden den Sirup kochen, obwohl das überhaupt nicht wirtschaftlich ist, um dieses Ergebnis, was wenige Leute rausschmecken können. Und deswegen, nicht vergessen, wie man sich selber als Gast irgendwie fühlt.
Ich meine, in Greenlaw sind wir auch große Freunde von kompliziert. Also wir haben so letzte Woche gezählt 9 verschiedene Pfeffersorten. Wir haben halt super viel, also mit die größte Spirituosenauswahl in Berlin und so weiter. Also wir mögen komplizierte Sachen, aber ich finde so Sachen müssen nur so kompliziert sein, wie sie sein müssen.
Aber ihr verpackt es anders.
Ja, genau, wir verpacken es.
Also, ihr kommuniziert das nicht, wie kompliziert die Sachen sind. Und
das
Anfang,
das müssen Leute auch nicht wissen.
Nee. Das ist eine Collage an spannenden Sachen. Nee. Das ist mehr, komm, ich zeig dir irgendwie was Cooles, was ich selber entdeckt habe.
Und in einem eurer Cocktails, oder so ticke ich auch, wenn in einem Cocktail irgendwo ein Barlöffel von irgendwas drin ist, wo ich weiß, so, es bringt nichts, das auf die Karte zu schreiben. Es bringt dem Drink was, weil es leckerer ist, aber es bringt nichts, es auf die Karte zu schreiben, weil es verwirrt nur. Also lassen wir es einfach. Ist doch egal. Weil wir wissen ja, es ist komplex im Background, aber was am Ende beim Gast ankommt, soll einfach super simpel und super zugänglich sein.
Auf jeden Fall verständlich, ne? Weil ich sag mal so, wenn du irgendwie ins Restaurant gehst und du bestellst einen Curry, steht da auch nicht jeder einzelne Currypulverzutat, ob da jetzt Boxhornklee drin
das
ist oder nicht.
Das würde mich auch wahnsinnig überfordern.
Ja.
Das überfordert.
Was soll ich jetzt mal? Was weiß ich, was ich weiß, was Boxhornklee ist. Aber was, wenn ein Gast sagt, was soll ich mit, was soll ich mit diesem Wort Boxhornklee? Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Dann googelst du das und dann steht irgendwo in einem Nebensatz, es ist bitter. Und du sagst, ich mag aber nicht bitter.
Ja, ja, aber dabei ist es nur so ein ganz kleiner Schnuff, der drin ist. Nee.
Genau, also solange es keine Allergene sind. Ich sag mal so, bei einer Nussallergie wird es dann richtig unfein. Ja, aber genau, aber abseits dessen, ich glaube, es muss super verständlich, lesbar, easy sein. Und die Leute müssen den Vibe einfach verstehen von einem Drink. Und ich glaube, also genau so handhaben wir das. Sollen wir noch ein Daiquiri probieren?
Hast du einen noch im Petto oder soll ich?
Ich würde sagen, mit einem anderen Rum. Oder nee, weißt du was? Ich würde gerne quasi eine Daiquiri-Variation probieren von dir, Arash. Und zwar gibt es da einen kleinen Drink, der heißt Curtain Call.
Oh my God.
Wollen wir darüber kurz reden? Weil der hat seit so vielen Jahren einen Platz auf dem Green Door-Menü. Ach.
Es ehrt mich immer wieder. Wirklich, ich bin so, euch so dankbar, dass ihr diesen Drink nicht sterben lässt.
Die Gäste lassen ihn nicht sterben. Das der wird nach wie vor so häufig bestellt.
Das ist schön, das ist wirklich schön. Also, um euch das noch zu erklären, als ich hier Barchef war, habe ich an einer Cocktail-Competition mitgemacht und die hieß die Bacardi Legacy. Und da habe ich mit dem Curtain Call, mit einem alten Stammgast, den habe ich mehr oder weniger mit dem alten Stammgast.
Einer unserer Lieblingsgäste, ja.
Genau, einer unserer Lieblingsgäste, Stefan Albrecht, mit dem habe ich einen Drink kreiert, als ich mich gerade vorbereitet habe für diese Cocktail-Competition. Und es ist mehr oder weniger ein
also Daiquiri-Variation ist vielleicht ein bisschen weit gefasst, aber man kann schon sagen, ja.
Es wird ein bisschen mehr variiert.
Ja, es ist eine Daiquiri-Variation, aka eine Old Cuban-Variation, dankeschön. Anstatt braun rum, weißen rum. Bisschen Basilikum statt Minze, ein Hauch von Campari und das Glas wird mit schwarzer Olivenlake ausgespült, sodass du diese salzige Komponente hast und dann mit Champagner aufgegossen.
Ganz fantastischer Drink. Ich finde, es ist so ein geiler, eleganter Aperitif und es ist so ein super guter Drink. Könnt ihr immer noch trinken in der Green Door? Ist auch ein Green Door Drink und seit Ewigkeiten hier.
Und wir haben es entschieden, vor einer Woche haben wir entschieden, wir bringen den als Frozen-Variante in der Basta.
Ja. Geil, okay, so haben wir Frozen Daiquiris.
So, wenn es so ein bisschen wärmer wird, also jetzt im März und dann bleibt
Basilikum-Sorbet-mäßig.
Genau, und dann bleibt er über im Sommer.
Geil.
Oh, klingt mega gut.
Und dann, wenn die Fenster so offen sind bei euch, das ist so eine fantastische Stimmung. Da muss ich ganz unbedingt nochmal vorbeikommen.
Mega, ja, soll ich den mixen? Gut.
Ja, let's do it.
Ich glaube, ohne Witz, letztes Mal, also ich glaube, es ist 10 Jahre her.
Also, wir haben hier, also wirklich, Curtain Call, das ist der Lieblingsdrink von mir, den Arashi gemacht hat, auf jeden Fall. Ich finde den so elegant. Du hast Bacardi Carta Blanca, der so ein sehr dezenter Rum ist. Also der hat so leichte Mandelnoten, eine leichte Cremigkeit, aber ist schon ein sehr leichter Rum, einfach nur, weil er auch ein Colon-Destillat ist. Also Column-Still-Destillate sind immer viel leichter und dezenter als Pot-Still-Destillate. Kann man grundsätzlich so sagen.
Kann man sagen.
Postel Rums, meist sehr ölig, sehr aromreich, wie Jamaican Rum beispielsweise und Column Still. Umso länger die Kolonne, ja. Und ich finde, was bei diesem Drink halt so gut gelingt, bei Arash, ist einfach nur, dass er wirklich einen sehr dezenten weißen Rum hat, Bacardi Carta Blanca. Aber diese leichten Mandelnoten und diese dezenten Noten, die er hat, trotzdem super gut in diesem Drink herausbringt. Ne? Und ich finde, das ist so die Kunst auch bei Cocktails. Weil klar, du hast halt Destillate, die super kräftig sind und aromreich und manche, die sind milder. Und als Bartender, für mich ist die wahre Kunst immer so ein bisschen das, was jedes Destillat kann, herauszukitzeln. Und nicht irgendeinen Rum zu benutzen für irgendwas, wofür er nicht passt, sondern einfach immer so exakt das Gefühl zu haben, okay, das harmoniert mit diesen Aromen und es ist in diesem Drink halt perfekt, weil du hast einen Hauch Basilikum, also wirklich kein Gin Basil Smash, sondern wirklich so ein nur so eine Spitze Basilikum. Du hast Olivenlake, ein bisschen ins Glas gesprüht, Zitrone, ein kleiner Hauch Zucker, ein kleiner Hauch Campari für eine super geile Farbe auch. Und Champagner. Und meine Meinung ist, Champagner macht fast jeden Drink besser. Ja. Leider. Deswegen, also für mich absoluter Green Door Favorite auf jeden Fall.
Ich hoffe, meine Frau hört diesen Podcast nicht, weil sie ist so sauer auf mich, dass ich ihr diesen Cocktail noch nie gemacht habe.
Nein. Ja. Okay, ihr müsst zusammenkommen und dann kommst du hinter die Bar, machst den.
Okay, gut.
Oder? 100%. Ja. Musst du kommen. Das ist so ein guter Drink. Ich finde das so elegant. Also wirklich, der Campari da drin auch gar nicht bitter, sondern nur so Aromen geben.
Ja, genau.
Ne? Also ist nur so ein Hauch auf der Zunge. Richtig, richtig geil. Allerdings, Nathalie hat so einen kleinen Pet-Peeve mit diesem Drink.
Ich bin einfach ein fauler Hund. Es sind einfach sehr viele Steps. So, das ist der Basilikum und dann der Spray und dann der Ganj. Das ist ein fantastischer Drink. Er ist lieblich, er ist herzhaft, er ist Champagner, er ist großartig und die Gäste lieben ihn. Aber dafür gehe ich gerne den extra Meter.
Danke. Vielen Dank. Du hörst mir sehr
mega
viel.
Geil. Und die eigentliche Daiquiri-Abwandlung, wovon du inspiriert warst auch, ist auch ein Neoklassiker, ne? Weil dann spannen wir, glaube ich, auch zeitlich wirklich vom Original Daiquiri bis heute sozusagen perfekt im Bogen. Und zwar ein Old Cuban. Old Cuban, Drink von Audrey Sanders, aus den 2000ern, in New York entstanden. Und für mich, ich glaube, so, das könnte sogar mein Favorite Daiquiri sein. Also wenn man jetzt den
lange nicht
wirklich als Daiquiri bezeichnet, ist schon auch weiter weg von der Originalrezeptur. Aber wenn man sich die DNA anschaut, hier hast du halt wieder Rum, diesmal gelagerten Rum, mit Zucker, Limettensaft, Minze und Champagner und auch eine Spur Angostura Bitters. Also im Grunde ist es ein sozusagen aufgespritzter Daiquiri mit Minze. Also irgendwie so ein Love Child aus.
Aber hat er den Bogen nicht gespannt über den Smash? Den Rum-Smash?
Ja, Rum-Smash stimmt. Genau,
oder?
Mit Minze.
Ich glaube, darüber
genau,
ist es vielleicht auch rübergekommen. Yeah. Ich glaube.
Also ich glaube, es gibt so viele so...
Fancy Mojito?
Nee. Das ist aber das Schöne daran, das ist so alles
mit einem related. Es ist alles, aber es ist wahnsinnig elegant. Das ist auch der Lieblingsdrink von unserem Bargründer, Fritz.
Stimmt, genau. Mhm. Ah, das ist so eine schöne Geschichte eigentlich.
Sehr schöner Signature-Drink, den man
auf jeden Fall. Wir haben über Fritz noch gar nicht genug gesprochen.
Nee, gar nicht,
also wir haben ein bisschen über die Greenor erzählt. Greenor wurde vor 30 Jahren aufgemacht. Unter anderem eben von Fritz Müller-Scherz, der seinerzeit ein Drehbuchautor war, ein Jazzmusiker, auch ein Schauspieler, hat auch geschrieben für den Playboy unter anderem. Also wirklich so ein Lebemann und Bon Vivant. Er hat mich noch eingestellt, Arash hat er auch noch eingestellt, also wir haben ihn auch wirklich noch gekannt. Ich weiß noch, dass ich in so Herrenlederschuhen quasi in die Bar kam an dem Tag und einem guten Outfit. Ja. Und er das sehr zu schätzen wusste.
Danke,
ich glaube,
dass du
auch
das
so
sagst,
ein
weil
Grund.
Bei mir die erste, die stärkste Erinnerung, die ich an ihm habe auch, ich habe immer versucht, Weste zu tragen, Krawatte, und immer in Dreiteiler ohne Sakko, weil es halt zu warm ist. Und dann hat
Arash sieht jetzt anders aus.
Stimmt. Immer das getragen so, und er hat auch mir ein Kompliment da gegeben. Und fand es immer ganz toll, wenn ich mich so angezogen habe. Und war eine sehr große Inspiration.
Ich finde, es ist auch so das Coole an ihn als Person, weil gerade wenn wir über diesen Drink reden, er war ja auch wirklich in der Karibik mit seinem Boot und ist mit seinem Boot durch die Karibik gefahren und hat da irgendwie Cocktails gesoffen und wahrscheinlich geschrieben und einfach sein Leben gelebt. Und ich glaube, so haben sich auch Andrea, die jetzt die Bar führt, und Fritz verliebt. Das war auch in der Karibik bei einer gemeinsamen Reise. Und das ist auch eben die Geschichte der Bar sozusagen. Also Fritz, krasser Lebemann, krasse Figur, die diese Bar auch eingerichtet hat. Und wer die Green Door nicht kennt, sollte das vielleicht googeln, weil es ist schon wild.
Sollten nicht nur googeln, sondern herkommen.
Ja, genau, das sowieso. Also das Interieur ist wild. Es ist wirklich eine sehr visuell intense Bar. Ja. Was ich aber auch geil finde.
Ist es. Und die Green Door hat mich auch inspiriert, wenn ich einen Laden irgendwie designe. Also wir haben, als wir die Schmockbar gemacht haben in New York, als wir die versucht haben zu designen.
Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Erzähl mal, weil also das ist ja auch eine Bar, die jetzt gerade in den Top 50 Best, also weltweit, gewistet wird.
Mir, also Mo Aljaf, Und ich sind halt gute Freunde seit der Legacy Competition, da wo auch der Curtain Call kreiert wurde. Und seitdem wir auch sehr, sehr gute Freunde sind, außerhalb der Bar. Und habe immer wieder Kontakt, haben uns immer gegenseitig mal besucht. Ich habe in seinem Laden auch gearbeitet in Barcelona. Und er war dann oft auch bei uns und wusste auch so, wie ich ticke als Gastronom und hat auch unsere Wohnung sehr geschätzt. Weil also Pauli und ich hatten ein sehr großes Faible für schöne Inneneinrichtungen.
Zieh doch mal, wer Pauli ist.
Ja, genau. Pauline Gassemi mittlerweile seit dem 13. September, meine Frau. Auch Paluschka genannt, Designerin und eine große, große Hilfe, was der ganze Kosmos von Lob, Schmock und Basta betrifft. Und ist eine sehr, sehr große Hilfe und ein Teil davon, ein großer Teil davon. Und ja, genau, Mo hat dann unsere Wohnung so sehr geliebt oder wie wir uns einrichten, dass er uns gefragt hat, als er Schmock New York aufgemacht hat, oder wollte, dass er gesagt hat, ey, könnt ihr mir die Bar einrichten? Also mit Co-Design und das Essen machen. Weil er kannte auch mein Essen so ein bisschen. Und dann sind wir rübergeflogen. Und beim Rohbau haben wir da ein bisschen mitgemacht, haben das Konzept runtergeschrieben mit Juliette und Mo zusammen. Sind dann zurückgekommen nach Deutschland, haben dann alle Interior-Sachen, also alle Möbel, die ihr im Schmock in New York seht, haben wir alles hier in Deutschland oder Europa eingekauft.
Crazy. Wie habt ihr es da hinbekommen?
Mit dem Schiff.
Wow.
Ja, mit dem Schiff. Weil, wenn du es vergleichst, ein Designerstuhl hier, wenn der so 250 kostet, kostet der dort 400 Euro. Weil es halt alle diese ganzen alten Designer gibt es halt nur in Europa. Und du kriegst sie hier viel günstiger und auch in einer Masse als dort. Dort kriegst du die eher bei so Retailern, wo natürlich der Preis ein anderer ist, als hier von, keine Ahnung, manchmal findest du so alte Designersachen von Ulrike aus Bielefeld, weil damals in den 70ern war das
so Standard.
War Standard. Zum Beispiel die Bruno Reih-Stühle, die wir haben in Basta, das waren früher Arbeitsstühle. Also die haben wir aufgekauft, wir haben 60 Stück aufgekauft und die standen damals in der Kirche in der Schweiz. Das waren Kirchenstühle zum Beispiel. Yeah. Aber es waren jetzt keine teuren Designerstühle. Jetzt sind sie teure Designerstühle, aber die Masse an Designersachen oder im Furniture, die es hier in Europa gibt, ist halt viel, viel einfacher zu besorgen und auch günstiger. Haben alles eingekauft, rübergeschippt und dann eingerichtet.
Unfassbar. Und der Laden sieht auch fantastisch aus. Also man kann sich das online auf jeden Fall anschauen oder auch, wenn man gerade in New York ist, natürlich auch vor Ort. Aber das ist auf jeden Fall ein super besonderer Laden geworden.
Ja.
Mega cool.
Ja. Wenn ihr an der Bar seid, meine nackten Beine mit einer Muay Thai-Hose hängen an der Bar, direkt hinterm Bartender. Also das sind meine behaarigen Beine, die ihr da seht.
Wurde uns schon berichtet. Wir haben schon einen Bartender vorgeschickt nach New York. Dominic hat sich mal umgeschaut. Hoch begeistert war er.
Sehr schön. Ja, ist eine tolle Bar geworden. Also wirklich, ist eine wirklich wunderschöne Bar.
Ich glaube, das war sein Favorit sogar auch aus allen New Yorker Bars. Ne? Also wirklich ganz besonderer Ort.
Ich habe die Live-Updates, den Live-Ticker aus der Bar bekommen. Er war sehr fröhlich.
Oh. Sehr schön.
Was hast du als nächstes vor? Willst du auch nochmal einen weiteren Laden aufmachen in
Berlin? Ja, schon. Berlin weiß ja nicht. Ich habe jetzt gesagt, ich konzentriere mich erstmal nur auf Bar Basta. Wir machen aber sehr viel auch Events und Caterings mit Lob. Wenn es jetzt auch mit Brands zur Sache kommt, also wenn es eine größere Marke ist, die irgendwie ein Seated Dinner haben möchte mit Cocktails, machen wir das auch, machen das auch sehr viel. Aber ich konzentriere mich erstmal auf Bar Basta und nach den 2 Jahren, also in einem Jahr ungefähr, gucke ich mal, was Neues ansteht. Also dann ist ein neues Projekt, sei es in New York, in Berlin, mal schauen. Wissen wir noch nicht. Ich hab gelernt, man sollte keine Pläne machen über einem Jahr. Man bringt nichts.
Sehr gut.
Es bringt wirklich nichts.
Sehr gut.
Ja.
Wir bleiben sehr gespannt, auf jeden Fall. Was haben wir denn noch für gute Tipps in Berlin, wo man ausgehen kann, außer Bar Basta? Also wir haben, glaube ich, noch einen auf dem Schirm.
Aber relativ jung, jetzt so im letzten halben Jahr.
Letzte Woche da.
Ja, genau.
Ich gehe sehr gerne da. Ich wohne aktuell noch eine Etage oben drüber. Ich
bin
die kleine Andrea zu dieser Bar sozusagen. außer, dass sie mir nicht gehört und ich nur Gast sein darf. Das Volume One.
Aber ich finde, du kannst dich auch einfach so benehmen, als würde dir die Bar gehören. Ich glaube, das ist immer ein guter Look.
Nicht schon. Ja. Ich bestelle vor und alles Mögliche. Nein, ich finde, das ist ein ganz fantastisches Ambiente, was die beiden Jungs, AJ und Vasili, da geschaffen haben. Super simple, raffinierte Cocktailauswahl. Essen bis Mitternacht, was auch wieder sehr cool ist. Kleine, coole Snacks. Und einfach eine gute Stimmung. Also man kommt rein in den Laden, wenn ich es bin, spätabends, und man merkt, dass das Team eine gute Schicht hatte und Spaß bei der Arbeit hatte. Und die Musik ist laut und die Stimmung ist da. Und das ist, finde ich, mal wieder was richtig Schönes, das Berlin dazugekriegt hat.
Mega geil.
Ja, bin ich auch. Also ich bevor die Bar aufgemacht habe, war ich so, ey, wann machen denn jetzt neue Bars auf?
Ja.
Also langsam, oder? So langsam wieder neue Bars. Und ich meine, der AJ, auch ehemaliger Too Schmock, also der Co-Founder of Too Schmock in Barcelona. Ich war letzte Woche dort und habe dann direkt auch in einem halb besoffenen Zustand sein Gesicht ganz groß gepostet, dass es echt ein großartiger Laden ist auf Instagram. Aber wirklich, das Essen war, wir waren davor im Boy-Boy-Essen, auch Shoutout an die.
Fantastisch, lecker, ja, super geil.
Richtig
ja,
leckerer Laden, auch gute Drinks, wir versuchen auf jeden Fall auch gute Drinks zu machen. Und danach dort gewesen und nochmal da gegessen, keine Ahnung warum.
Das bietet
und
sich
gute,
an.
Und gute, und diese Habibi-Tacos sind so gut.
Oh,
und
ja,
die Drinks sind echt, echt gut. Das also ist einfach ein guter Gastgeber. AJ ist eh ein super Gastgeber. Großer Fan von dem Laden. Bitte hingehen.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich muss auch bald unbedingt nochmal hin, weil ich habe gesehen, dass die einen Gilda Martini machen, oder?
Die haben es da, ja. Die haben einen relativ leichten Martini 50-50, was eh für mich perfekt ist. Und dann Gildas dazu. Was ja. Kleine Schmanker, die so Olive, viel. Kleine Peperoni, Anchovy dazu. Das zu
einem so
diese salzige, ölig. Es ist
wir reden so viel über Martinis die ganze Zeit. Ich glaube, die nächste Folge, egal wer kommt, müssen wir über Martinis reden.
Ja.
Also ohne Scheiß. Aber ja, Nathalie klingt fantastisch. Ich muss auf jeden Fall hin, weil ich habe auch gerade schon im Toronto Adiletten Podcast gesagt, so, dass Hilda mein Lieblings-Barfood ist. Ich finde es so geil. Ja. Nathalie und ich waren letztes Jahr zusammen in Spanien und haben so eine fatale Gaschicht-Tour gemacht mit Raissa Carrera.
Das war abenteuerlich, ja.
Das war abenteuerlich und wild auf jeden Fall. Aber da habe ich wirklich so spanische Trinkkultur und Barfood vor allem lieben gelernt, weil das ist so geil. Und ich finde es richtig, richtig cool, dass sie das anbieten und dass es auch wieder eine Bar ist, die Essen anbietet. Das Thema hatten wir vorhin schon. Und die haben einfach geiles Barfood. Und ich finde, wenn du für so ein Date-Night raus willst, ich gehe auf jeden Fall bald mal hin mit meinem Freund, wenn du einfach nur Essen trinken willst an einem Ort, auch hängen bleiben willst, ohne irgendwie den Laden zu wechseln.
Wenn du einmal irgendwie eine Bar mit Essen kennengelernt hast, dann willst du es auch nicht missen.
Ja, voll,
ich glaube,
mega.
Das ist für mich der gemütlichste Ort.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, das ist der Thomas-Henry-Bar-Tipp auf jeden Fall für diese Folge und völlig zu Recht, weil das ist so ein geiler Laden und es passt auch wundervoll und alles, was wir heute besprochen haben. Mega, mega gut. So, ich glaube, dann wären wir auch schon beim Absacker tatsächlich. Wir haben uns durch viele Daiquiris gekämpft.
Neu.
Und durchprobiert. Oh. Genau. Auch ein bisschen angetrunken. Also, ich muss sagen, schmeckt auch.
Ja.
Ist wirklich ein Drink. Könnte ich auch mehr von trinken. Das ist jetzt wirklich kein Problem. Aber du hast uns noch so einen kleinen Absacker.
Ja.
Die letzte Runde sozusagen.
Die letzte Runde. Und zwar, ich finde, ein toller Absacker. Das habe ich gelernt. An dem Ort, wo ich entschieden habe, Bartender zu werden. Und das ist in Kitzbühel, Österreich gewesen.
No way! Of all places! Ja, erzähl mal.
Arash-Gassi, okay. ein persischer Arash-Gassi in Österreich.
Kitzbühel hast du so hart gefühlt.
So hart gefühlt. Nee, ich hatte mein erster Mentor, Michael Gelsing, der mich wirklich dazu gebracht hat, Barkeeper zu werden. Dort habe ich das erste Mal, da war ich in einer Bar, das war, glaube ich, meine zweite, dritte Schicht. Und dann kam ein Österreicher und so, ah ja, ein Fünf bitte. Und dann war ich so, was? Was?
Die Experience
ich als Hannoveraner. Ich als zwar Wahl-Berliner, aber Hannoveraner. Man sagt aber die Hannoverer Hochdeutsch, ne? Also Oxford-Deutsch. Spricht das reinste Deutsch.
Ja, ja.
Kommt so, ein Fünf bitte. Und ich so, was ist ein Pfiff? Wenn man so ein Pfiff ist halt ein, ich weiß nicht, wie man in Deutschland nennt. In Deutschland nennt man das
ein Schnitt.
Ein Schnitt.
Das hatte ich dieselbe Erfahrung genau. In München auch. Ich war da als Norddeutsche und so ein Schnitt. Und ich so, Schnitt von was?
Schnitt ist einfach nur, wenn du vom, meistens vom Zapfhahn, also ist es vom Zapfhahn, also ganz schnell reinzapfst und wartest, bis das normale Glas, was normalerweise das Bier einfließt, so schäumt. Da hast du halt so ein Drittel Bier.
Das entscheidet, das habe ich mir immer mal sagen lassen, das entscheidet der Wirt, wie viel Bier und wie viel Schaum. Genau. Weil der Schnitt ist immer das letzte, kommt an Schnitt nehme ich noch.
Ja, genau.
Und der Wirt darf entscheiden, wie viel von deinem Bier sozusagen Bier ist. Und ich finde es schön.
Ich finde dieses Konzept so genial, weil du kommst in eine Bar, vielleicht hast du auch keinen Bock, einfach so viel zu trinken, und du hast irgendwie Bock auf ein kleines Bier und du willst ja auch nicht sagen, so, ey, habt ihr 0,2er Bier?
Weil ich sag nur kurz halt nur Hallo und ne.
So was gibt es nur in Köln, dann sagst du einen Pfiff oder einen Schnitt und dann kriegst du nochmal so, ich will irgendwas nochmal meine Kehle befeuchten, gib mir bitte einen Schnitt oder einen Pfiff. Und deswegen ist das mein Go-To-Absacker.
Stark, finde ich mega
großartig.
Geil. Ganz ehrlich, Mini-Drinks, ihr unterschätzte Kunst. Ja. So Cheers. Geil. Liebe ich.
Und auch abschließend mit einem kleinen Bier ist auch. Weißt du, wenn du auch Cocktails getrunken hast und dann auch natürlich Süße dabei, auch wenn ein Drink trockener ist, trotzdem ist dann eine gewisse. Ich
glaube, dass man so einmal Zucker geerdet wird.
Oder so ein kleines Zwiebi.
Ja. Ja, voll. Auf jeden Fall. Große Fans.
Ja, das neutralisiert nochmal alles und dann so, ey, du bist bereit, nach Hause zu gehen.
Ja.
Mega. Vielen, vielen Dank,
in dem
Arash.
Sinne.
Stark.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Hat richtig Spaß gemacht. War eine tolle Unterhaltung.
Vielen, vielen, vielen Dank und auch fürs Zuhören. Und kommt auf jeden Fall vorbei in der Green Door oder in der Barbasta auf dem Hemingway Highball. Bis bald.
Bitte. Ciao, ciao.
Tschüss.